Hallo und willkommen zu Tacheles mit Ripper und Stein und vor allem frohe Weihnachten, liebe Zuschauer. In einer etwas dünnen Nachrichtenlage bringen wir heute eine monothematische Sendung und zwar geht es um ein Leben in Russland. Wir hatten vor vielen Jahren, also in grauer Vorzeit im Jahr 2019 bei der Ausgabe 10 schon mal drüber gesprochen und wir sind der Meinung, es gibt vieles, was sich seitdem verändert hat, gerade in Bezug auf die Sanktionen und es gibt immer mehr Menschen, die uns darauf ansprechen, wie ist es denn, wenn man nach Russland reisen möchte, wie ist es mit dem Umtauschen, wie ist es mit Visa? Es gibt hunderte Fragen und die werden wir heute in dieser Sendung betrachten, mal genauer anschauen. Thomas steht uns da Rede und Antwort und ich sage herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Tacheles mit Röper und Stein. So, und zugeschaltet aus St. Petersburg ist mir jetzt der Obermaat Thomas Röper von der Fregatte MS St. Petersburg. Servus, Thomas.
Hallo. Ja, wenn eine Russland-Sendung machen, muss ich ja meine Russland-Mütze aufsetzen.
Die ist schon was Schickes, ja, so. Also, läuft man in Russland so mit rum, oder ist das?
Nein, das ist Souvenirshop. Die habe ich irgendwo, war die bei irgendeiner Konferenz im Geschenkbeutel dazu oder so. Kannst du in jedem Souvenirshop kaufen und Kram gibt's hier eben.
Ja. Aber ist das,
ist die zu warm.
Ist die zu warm? Okay, die kannst du beim Hund
anziehen. Die ist, ich meine, das ist billig, das ist alles Kunststoff, aber die ist warm. Das muss man schon sagen.
Ja, Thomas, ich habe es gerade gesagt, lange ist es her, die Ausgabe Nummer 10, das war irgendwann im Sommer 2019, wo wir gesagt haben, mein Gott, so schlimm wie 2019 kann es nicht mehr werden.
Das war die erste Sendung, ich empfehle es allen, erste Sendung 2020, unsere Anmoderation.
Schlimmer geht's nicht mehr wie 2019, gell? Das haben wir damals gesagt und wir hatten keine Ahnung. Gott sei Dank weiß man nicht, was in der Zukunft alles passiert. Ich weiß nicht, was ich damals gemacht hätte, wenn ich auf 2025 das Ende gucken konnte. Wie auch immer. Uns erreichen eigentlich wirklich wöchentlich immer wieder mal ein paar Anfragen bezüglich dieser ganzen Thematik. Und danke, dass wir heute darauf eingehen. Was gibt's nachrichtentechnisch? Ist da irgendetwas passiert in den letzten Tagen? Weil ich bin zwischen Lebkuchen und Tannenbaum und bin ich verschwunden seit ein paar Stunden.
Ja, geh mal auf den Antispiegel, ich habe auch kaum was geschrieben. Das ist jetzt die nachrichtenarme Zeit. Also ich werde noch ein bisschen was schreiben. Also jetzt Donnerstag nehmen wir auf, Freitag kommen noch ein, zwei, drei Artikel. Zelensky hat mal einen Friedensplan vorgelegt, der ist ziemlicher Müll und ist eigentlich nicht, also ja, nichts großartig Neues. Nächste Woche machen wir wie früher eine 2-Wochen-Sendung. Da kriegen wir es alles untergebracht.
Okay, okay. Also bleiben wir bei dem Thema hängen. Wo fangen wir an? Ja, also uns hat gerade neulich eine Nachricht erreicht, so wegen, wie ist denn das mit Geld? Wenn ich jetzt nach Russland möchte, wo kann ich welches Geld tauschen? Wie fängt man da am besten an, so eine Reise?
Ja, ich will vielleicht vorweg noch ein bisschen was geben. Also es ist tatsächlich so, dass immer mehr Westler nach Russland auswandern. Das sind natürlich noch ein paar Tausend, vielleicht noch ein paar Zehntausend, also noch keine so richtig gigantischen Zahlen wie bei euch mit der Migration, aber es sind welche. Russland filtert natürlich, also Russland nimmt nicht jeden. Ich war gerade jetzt auf einer Konferenz nochmal, jetzt am Wochenende. Da geht es genau das. Das war eine Konferenz über das Auswandern. Da waren also richtig hohe Leute dabei, so der Berater des Präsidenten für Migrationsfragen und die Chefin des russischen Migrationsdienst und so weiter. Und da ging es eben auch um die Frage, ne? Auswandern nach Russland, wen wollen die Russen, wen nehmen sie bevorzugt an? Die Russen haben ja jetzt, da gibt es ja einen Präsidentenerlass, dass Russland jetzt aufnimmt Leute, die russischen Werte teilen. Also wer jetzt kommt und sagt, den ganzen Vogue, Gender und so weiter, Gaga finde ich doof und dann habe ich noch Kinder, die in die Schule gehen, die können hier, ich weiß nicht genau, wie das geht, das muss ich mal irgendwann richtig einen Artikel drüber schreiben, aber die können eben herkommen, können spezielle Visa beantragen, gehen zur Migration, werden da irgendwie befragt oder Fragebogen, ich habe keine Ahnung, wie das läuft genau, aber irgendwie so. Und dann im Ergebnis, wenn die Russen sagen, jawohl, der passt, also so von seinen Werten, von seinen Einstellungen und auch von seiner Qualifikation, das gebraucht wird, dann kriegen die sehr vereinfacht die Aufenthaltsgenehmigung. Normalerweise musst du ja eine Sprachprüfung machen und so weiter und du musst Schlange stehen, weil es nur eine bestimmte Zahl gibt, eine Quote. Und die Leute, die jetzt über dieses Programm kommen, die haben all das nicht, die kriegen das direkt. Also dauert auch Bearbeitungszeit 4 bis 6 Monate, aber die kriegen es eben direkt und müssen auch keinen Sprachtest machen am Anfang. So,
ist das jetzt neu? Ist das jetzt anders wie früher?
Ja, das ist neu. Das ist irgendwann dieses Jahr hat Putin das unterschrieben. Und wie immer, wenn sowas in Russland kommt, dann ist die Bürokratie erstmal nervig, dann kommt ein Dekret, dann weiß keiner, wie man es machen muss, dann sitzen die da erstmal rum und machen dann irgendwelche Arbeitsanweisungen. Aber so langsam scheint sich das einzurenken. Es gibt also auch schon Leute, die darüber gekommen sind. Also ich habe bei der Konferenz, das wäre sehr interessant, da haben wir auch abends, am Abend vor der Konferenz, da waren, weiß ich, 40, 50 Deutsch ausgewandert oder die dabei sind, auszuwandern. Und da haben wir so einen netten Abend gemacht im Restaurant, Frage, Antwort, haben wir 2, 3 Stunden uns unterhalten. Und da waren also auch Leute bei. Tatsächlich eine Frau, eine Familie kam direkt zu mir und sagte, wegen Ihnen, seit 2019 gucken wir Tacheles und wegen Ihnen haben wir Bock auf Russland gekriegt und jetzt haben wir gerade unsere Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
Wo sind die?
Weiß ich nicht mehr, das verwechsel ich jetzt. Die waren von was ich wo überall. Also Russland ist ja nicht nur Moskau und Petersburg, ne? Also da kommen wir gleich drauf. Also Nizhny Novgorod macht sehr viel, die haben besondere Programme, die wollen besonders gerne Deutsche holen. Das ist eben der Witz ist, es geht nicht nur um Studierte, Fachkräfte, auch Putin hat das jetzt gerade wieder so deutlich gesagt, in Russland studieren die alle. Russland braucht viel mehr Handwerk.
Okay.
Also das heißt, wenn da jetzt jemand kommt, der ist Elektriker, Sanitär, Tischler, was auch immer, werden gebraucht hier. Ne? Also die Russen bauen Fabriken ohne Ende, Ingenieure haben sie vielleicht noch, aber du brauchst ja auch den ganzen Kram vorne warten. Mechaniker und so weiter und so fort. Also auch solche Leute werden hier gesucht. Ganz gezielt. Das heißt also, wer das will, kann durchaus anfangen, sich zu informieren, was ich bei der Botschaft mal anfragen oder so. Ich werde dann irgendwann auch nochmal im Januar einen Artikel drüber schreiben, wo ich das vielleicht auch nochmal genauer erkläre. So, also auf jeden Fall, das ist das, worum es geht. Und darum kam ich eben drauf, dass ich sagte, guck mal, wir haben kaum Nachrichtenlage, was wollen wir da bequatschen? Lass uns dieses Thema nochmal einschieben, das Auswanderthema oder Leben in Russland-Thema. So, und das gehen wir jetzt. Wir haben die Liste vom letzten Mal nochmal genommen, ein bisschen überarbeitet, was wir so besprechen wollen. Und ich fange ganz bewusst mit dem Reisen an. Weil, wie gesagt, Russland ist ja ein Riesenland. Was, 9 Zeitzonen oder was? Und wie gesagt, nicht nur Petersburg und Moskau. Also mit Russland kannst du ja alles haben, was du willst. Wer die Großstadt mag, Petersburg, Moskau, alles gut. Wenn das zu kalt ist, der kann in den Süden gehen, Richtung Rostow, Schwarzes Meer. Ne, da hast du im Sommer 30, 40 Grad. Sotschi, subtropisch, aber dahinter gleich Kaukasus, wo man Ski fahren kann. Nach Sibirien raus, also Novosibirsk, Millionenstadt. Auch toll. Und dann, wie gesagt, von da aus 3, 4 Stunden bist du im Altai-Gebirge, Naturwunder. Also Natur pur, so richtig, wie man das nur aus irgendwelchen Filmen kennt.
Kurze Zwischenfrage. Das Sibirien, wo es verdammt lang, verdammt kalt ist, hast du das Sibirien gemeint?
Ja, aber im Sommer ist es auch verdammt warm. Das Kontinentalklima. Im Sommer ist es richtig warm. Ich bin da mal durchgefahren mit dem Auto vor 15 Jahren oder was, durch ganz Sibirien und da haben wir an jedem See angehalten. Das war im September. Es war so warm, wir sind in jeden See gesprungen. Haben gebadet.
Ich
Ja,
habe
also
neulich
ich.
irgendwas gesehen von Tschuktschen.
Ja,
Die
das
in
ist.
ihrer Jurte da unterwegs sind, die da mit ihren Rentierherden alle paar Tage weiterziehen. Und die haben da bei minus 40 Grad da das Ding aufgebaut und das Leben da drin. Und da war mir dann doch irgendwie so ein bisschen so, puh, das muss man auch mögen, ne? Also.
Ja gut, also es ist, wie gesagt, das ist eine sehr trockene Kälte, also es ist so dramatisch auch nicht. Aber du, Tschuktschen, das ist übrigens, Tschuktschen ist das, was für Deutschen die Ostfriesen sind. Da haben die Russen ihre Witze drüber. Ja, wie gesagt, das ist natürlich da oben Jakutien. Das ist nicht mal richtig Sibirien, das sind Jakutien. Also Sibirien generell, wie gesagt, im Winter natürlich ne, kalt und Schnee, aber trockene Kälte, also sehr erträglich. Und im Sommer warm. Also das heißt, und du hast eben Natur da. Du kannst, was ich, dann kannst du raus und was machen die Leute? Die holen sich jetzt erst das Schneemobil. Was machst du am Wochenende? Knallst durch die Landschaft im Schneemobil. Sau geil. Ne? Nimmst du ja, was ich, Grillsachen mit. Ne? Machst dann zwischendurch grillst du mal, kann man ja machen. Also Feuer machen oder so, es ist alles kein Thema. Also man kann, wie gesagt, man kann unglaublich viel machen. Das Land ist so weit. Und warum ich das sage, ist, wer nach Russland auswandern will, sollte in meinen Augen, dem empfehle ich immer, erstmal überhaupt hinfahren, gucken, gefällt's mir. Ne? Ich sag mal, mir gefällt's, aber es muss ja euch nicht gefallen. Und dann auch wo? Also durchs Land reisen.
Aber da brauchst du ja ewig, um diese riesige Fläche überhaupt mal erst zu ergründen.
Alles sehen
Also,
kannst du nicht, aber du
ja.
kannst ja sagen, okay, was will ich? Bin ich ein Großstadtmensch? Bin ich eher ländlich? Ne? Bin ich, was ich, bin ich Landwirt? Ne? In Deutschland sterben die Höfe, in Russland werden Bauern unterstützt. Will ich im Süden? Will ich ans Meer? Will ich in die Berge? Was will ich? So, und dann kannst du dir entsprechend die Regionen aussuchen. Kannst du sagen, was ich? Ich gucke mir Moskau an, Großstadt, und dann gucke ich mir mal Sibirien an. Nicht nach Novosibirsk. Guck mir das mal an. Oder nach Krasnojarsk. Also von daher, das sollte man wirklich tun. Man sollte da wirklich mal Zeit nehmen und dann 2 Wochen wirklich, was ich, 3 Locations sich in Ruhe angucken. So jede, was ich, 5 Tage. Dass man mal ein Gefühl kriegt. Und nachher für Russlands Reisen ist jetzt auch so teuer nicht. Also das ist alles so bezahlbar. Also von daher, das kann ich nur empfehlen, dass man überhaupt erstmal weiß, Was gefällt es mir erstens und wenn ja, wo?
Wie ist denn der ländliche Raum in der Entwicklung? Also wir wissen ja, dass Russland einen riesen Schub gekriegt hat in den letzten 20 Jahren. Man sieht es an den Ballungszentren Petersburg, Moskau, ganz klar. Aber du berichtest ja auch immer wieder von den Straßensystemen, die sie gebaut haben, die großen Autobahnen und Zugstrecken und so weiter. Ist das jetzt eher im westlichen Teil Russlands oder ist das wirklich über die gesamte Landmasse hinweg?
Das ist komplett durch. Also auch Wladiwostok ist eine Stadt, wo das ist ja ganz am anderen Ende. Da ist auch unglaublich viel gemacht worden, auch in dem Umland. Also wie gesagt, Land, es wird ja wahrscheinlich keiner in so ein verlassenes sibirisches Dorf ziehen, wo nur die Babuschkas über sind und die 150 Kilometer bis zur nächsten Ortschaft. So, das ist natürlich was, ein ganz was Eigenes. Aber wenn wir so von der Provinz reden, Russland hat, ich glaube, 16 Millionen Städte, mehr als die USA. Ja, also so Rostow, wer weiß, wo Rostow ist? Millionenstadt, ich glaube, 2 Millionen, weiß ich gar nicht. Ne, Novosibirsk, Millionenstadt und so weiter und so fort. Jekaterinburg. Also von daher, da gibt es und da ist ja auch alles gemacht. Also es ist ja auch, ne, alles in Ordnung da. Und wie gesagt, Autobahn durchs Land gezogen, tausende Kilometer. Ne, Petersburg, Moskau, 800 Kilometer von Moskau runter bis zur Krim ist komplett, ich glaube, 2000 Kilometer gebaut und gleich auch in Osten gezogen, die Autobahn. Also von daher, das ist alles, es wird wahrscheinlich niemand dahin gehen, wo es so richtig ländlich ist, nach russischen Verhältnissen, 100 Kilometer bis zur nächsten Ortschaft. Das ist wohl kaum. Und alles, was so, auch mein Kollege, mit dem ich Antispiegel-Podcast mache, der Sergej, der ist jetzt schon seit 6 Wochen oder 4 Wochen im Ural. In irgendeiner Stadt, in Russland, für Russland ein Dorf, 100.000 Einwohner. So, ja, aber da ist auch alles. Also von daher, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Das, was sich Auswanderer aussuchen, das ist in der Regel völlig in Ordnung.
Ja, der typische Westler hat ja durch gewisse Einflüsse ein gewisses Bild bekommen von Russland. Immer ärmlich, immer dümmlich, immer primitiv. So ist der landläufige Tenor egal was über Russland kommt. Das ist ja alles nur ein Riesenentwicklungsland. So wird es bei uns dargestellt. Deswegen frage ich mich halt, wie ist es mit der Feuerwehr? Wie ist es mit der Müllabfuhr? Wie ist es, weißt du,
Das
solche
interessiert
Geschichten?
alles.
Wie ist der ganz normale Ablauf mit, wenn irgendwo ein Rohrbruch ist, wie lange dauert es, bis da jemand kommt? Oder wenn am Telefon was nicht ist, wie lange brauchst du für einen Servicetechniker, wenn die Waschmaschine, weißt du,
Das
dieses
geht alles
tägliche,
schneller als
was
in
man,
Deutschland.
ja?
Das geht viel schneller als in Deutschland. Das geht alles schneller als in Deutschland. In Russland gibt es eine spezielle App, also gibt es mehrere, wo also Handwerker ihr Profil einstellen und sagen, das und das können sie. Und wenn du dann ein Problem hast, dann gehst du da rein und schreibst einfach die an und dann rufen die nach einer Stunde zurück, wenn die Zeit haben, kommst du vorbei. Du schreibst die 10 an, wer als erster meldet, der kriegt den Job. Also, das ist alles überhaupt kein Thema. Also das ist, wenn hier was kaputt war, also da kommt eigentlich in der Regel am gleichen Tag einer. Internet, auch so, dass im Internet gibt es Konkurrenz. Das heißt, wenn du dein Problem hast, der Provider ist innerhalb von einer Stunde vor der Tür, wenn du irgendwas hast, weil der nicht will, dass du zum Mitbieter gehst. Also das sind die Sachen funktionieren hier. Also das funktioniert hier alles hervorragend. Wie gesagt, was immer noch nicht wirklich funktioniert, ist behindertengerecht. Das sage ich immer wieder. Da sind die hohen Bordsteine und so weiter. Da können die Russen noch was dazulernen. Aber so diese ganzen Alltagssachen, also jemanden bestellen, der dies oder das macht oder repariert. Wie gesagt, Freunde von mir im Haus und da ist dann in der Silvesternacht letztes Jahr der Strommast explodiert. Die ganze Straße ohne Strom. Nach 3,5 Stunden war der wieder da. Nach einer Stunde war die Notfallbrigade da, hat das Ganze auseinandergenommen, wieder zusammengekloppt und dann hat die wieder Strom.
In der Silvesternacht.
In der Silvesternacht.
Okay.
Abends um 8 macht es Puff. Und um 11, kurz vor Mitternacht, hatten sie wieder Strom.
Auch nicht schlecht. Das
Sowas funktioniert hier.
okay.
Also das ist alles, solche Sachen laufen gut.
Ist das auch im ländlichen Raum so? Also kann man da auch, wenn man jetzt mal, sagen wir mal, so eine kleine Stadt mit 100.000 hat,
Ja.
ist der gleiche Standard einfach, oder?
Ja, also gut, ich kenne jetzt, vielleicht gibt es auch Städte, wo das nicht so gut läuft, aber grundsätzlich ist das ja alles mehr oder weniger gleich organisiert. Die Russen haben ja auch, es gibt ja ganz viel eben auch eben Schichtarbeit rund um die Uhr. Also so Nachtnotdienst, du kriegst auch nachts fast alles. Also von daher, das ist in Russland ist nicht das Thema, auch in Öffnungszeiten und so.
Ich
Also
sehe
das ist
gerade,
echt spannend.
ich habe viele Fragen noch, die haben wir ja,
Ja.
kommen nachher sowieso noch, ja. Lass uns mal bei der Reise bleiben, die der
Fangen wir an.
Gast von neulich da eben gemeint hat. Er möchte nach Russland, wo kann man da Geld umtauschen? Was ist da am besten, wenn ich das hier mache? Kriege ich ja gar keine Rubel oder wo, wenn, wie, was? Was würdest du da empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt mal wirklich mal einen Monat nach Russland, um zu gucken, ob das was für mich wäre?
Ja gut, ganz einfache Standardgeschichte. Die Kreditkarten funktionieren ja nicht. Ich meine, das ist das eine. Aber Du fliegst nach Russland, dann kannst du am Flugplatz erstmal die ersten 50 Euro, das Geld in der Tasche, kannst da tauschen, aber da ist der Kurs scheiße. Also da tauscht der Minimum, dass du erstmal in die Stadt kommst. Ja gut, also zum Reisen wird erstmal, ne, Geld tauschen. Kreditkarten funktionieren da nicht. So, und da kann ich nur einen Tipp geben. Großer Fehler ist, am Flugplatz sich alles zu tauschen. Der Kurs ist scheiße. So, das heißt, 20, 30, 40, 50 Euro tauschen am Flugplatz, dass man Geld in der Hand hat, dass man wegkommt in die Stadt, und dann sucht man sich in der Stadt eine Wechselstube. Also auch die Banken haben blöde Kurse. Man sollte sehen, dass man eine Wechselstube findet. Die haben in der Regel die besten Kurse. So, und dann kann man ganz normal Geld tauschen. Das ist kein Thema.
Euro zu Rubel und umgekehrt.
Und wenn du willst, kannst du auch einen Dollar tauschen. Kannst da tauschen, was du willst. Kannst auch Yen kaufen, wenn du welche brauchst. Ist egal. Also, die gibt's alles. So, das ist relativ einfach. Der Fehler, den viele machen, ist am Flugplatz alles tauschen oder große Summen. Das ist dumm.
Weil da eben der Kurs so schlecht ist, weil man weiß, da kommen die Ersten an und da macht man Geschäft damit, ja.
Genau. Aber auch die Banken haben keine guten Kurse. Es gibt in der Regel noch Wechselstuben in fast allen Städten. War früher mehr, ist jetzt weniger geworden, aber es gibt sie noch, die haben die besseren Kurse.
Okay, also gibt es eigentlich kein Problem, auch nach Russland zu kommen. Wie ist das jetzt mittlerweile? Nur Istanbul, Serbien, was sind die gängigen?
Ja, das ist schwierig. Also ist vor allem teurer als früher. Früher war das von Hamburg oder von Deutschland, München, Hamburg nach Russland 2, 3 Stunden Flug, Moskau-Petersburg. Das ist jetzt über Belgrad oder Istanbul. Die meisten fliegen Istanbul.
Das heißt, du fliegst erstmal eine ganze Strecke nach Süden und dann wieder nach oben. Also doppelte Strecke, doppelter Preis, ja, so.
Ist guten Tag unterwegs, ja. Mit
Okay.
Umsteigen und so, dann schon nervig. Man kann auch Auto fahren, aber es wird immer unberechenbarer.
Weil?
Die Finnen haben die Grenze zu Russland komplett dicht gemacht. Da kommt nichts mehr durch.
Auch
Darum geht der
auch
ganze
keine
Abfahrt.
Waren aus, in keine
Gar nichts.
Richtung, ja.
Null, alles
Sehr
durch,
clever.
alles vorbei. Für Finnen hat einen Riesenschuss ins Knie. Also die ganze Grenzregion hat von den russischen Einkaufstouristen gelebt. Das bricht alles zusammen. Jetzt habe ich gerade gesehen, die finnische Regierung denkt jetzt über Hilfsmaßnahmen nach für die Regionen da, weil da eben alles verfällt, weil die alle von den russischen Touristen gelebt haben. Da ist Riesenarbeitslosigkeit. Die haben da gigantische Einkaufszentren auf die grüne Wiese gestellt, die verfallen alle. Also von daher, ja, die könnten die Grenze wieder aufmachen, wäre einfacher. Egal.
Ja, es müssen Opfer gebracht werden. Das habe ich vorhin erst gelesen, gerade im Gesundheitssystem in Deutschland. Das wird nicht ohne Einsparungen gehen. Aber das ist fürs große Ganze, ist das, weißt du so.
Naja, logisch, ich weiß, spart hier mal. So, auch das Gleiche ist im Baltikum. Also die Balten auch die Polen organisieren unglaublich lange Schlangen an den Grenzen, die machen es sehr kompliziert. Also nach Kaliningrad oder aus Estland, Litauen und Lettland nach Russland, das kann man im Auto machen, muss man aber Geduld mitbringen, ist schwierig. Weißrussland, die Polen und die Balten machen immer wieder Grenzen zu, da kannst du nicht planen, ob du durchkommst oder nicht.
Also Flieger.
Ja, oder ich habe Bekannte, die fahren im Auto, die wohnen halb-halb. Und die sind jetzt schon mal die nächsten Tour über das Schwarze Meer machen. Also erstmal im Auto nach Bulgarien, dann mit der Fähre rüber nach Georgien und dann von Georgien zurück nach Russland. Da sind die eine Woche im Auto unterwegs. Aber das ginge noch. Ja,
Mehr Zeit
gut.
und Lust hat, ne? Also, aber das bringt uns natürlich gleich zu dem Thema, das uns unterscheidet jetzt von der Sendung von damals, die wir 2019 aufgenommen haben. Damals gab es keine Sanktionen oder zumindest nicht in diesem Umfang. 2014 gab es ja schon wegen der Krim gewisse Geschichten, aber das ist natürlich seit 2022 eskaliert. Ja? Was sind wir jetzt? 20. Sanktionspaket, oder?
Ist das jetzt beschlossen oder noch nicht? Ich weiß, ich bin mir
Irgendwie
nicht sicher.
19, 20, auf jeden
19
Fall.
ist fertig,
Ja.
20 haben sie es fertig, weiß ich nicht.
Was heißt das konkret für Menschen, die jetzt eben mit dem Gedanken spielen, nach Russland zu gehen? Kann ich mein Geld mitnehmen? Kann ich da überhaupt jetzt durch die Sanktionen diesen Weg überhaupt antreten? Was ist da wichtig?
Ja, das ist die Schwierigkeit. Wegen der Sanktionen ist eigentlich auch die Geldmenge begrenzt. Also ich habe schon von Fällen gehört, wo die Ersten einfach Geld beschlagnahmt haben, nach dem Motto, du darfst nur 300 Euro mitnehmen, auch ist dann fertig. Dann haben sie einfach einkassiert, die Kohle.
Wer hat
Sanktionen.
die einkassiert und wo?
Die estnischen Zöllner. Ja, Sanktionen, die dürfen alles.
Ach
Also das
so.
heißt, das ist schon kompliziert.
Und das ist dann unwiderruflich weg. Du kriegst ja auch nichts wieder, wenn du zurückkommst oder so, sondern
Das ist wahrscheinlich ganz weg, ja.
okay.
Also die EU ist Raubrittertum. Ja, das Problem ist, Es ist auch nicht, also es ist vielleicht noch nicht blöde, dann das Ticket, was ich, ne, in die Türkei zu kaufen und dass der Deutsche zwar nicht damit runterfliegt. Theoretisch, ich habe es noch nicht erlebt, aber theoretisch können die auch die Beine in die Taschen durchsuchen. Solche Fälle habe ich noch nicht gehört. Könnten sie aber tun. Hier haben unsere türkischen Mitbürger natürlich einen Vorteil, ne? Die haben dann vielleicht türkische Bankkarten oder so, das ist dann doch wieder einfacher, weil da gibt es noch Sachen, die funktionieren. Und da Russland übrigens 25% Moslems hat, also auch Türken, die in Deutschland die Schnauze voll haben, können theoretisch sagen, ich gehe nach Russland. Zumal sie mit ihrem Türkisch ganz gut durchkommen. Also Tatarisch und andere Sprachen sind ja Turksprachen. Egal. Also Geld ist das Hauptproblem eigentlich. Das ist jetzt, also was im Alltag merkst du von den Sanktionen, so im Leben hier nichts. Die Geschäfte sind voll, es ist alles da. Was es nicht mehr aus dem Westen gibt, kann woanders kaufen, weiß ich. In Russland gibt es jetzt keine westlichen Autos mehr zu kaufen, regulär. Der Markt ist voll mit Chinesischen. Die haben die Deutschen einen Riesenmarkt verloren. Das war ein Riesenautomarkt, der russische. Für die Deutschen ist alles weg. Also von daher, das ist alles kein Thema. Das Einzige, was nervt, ist tatsächlich die Sache mit Geld über die Grenze. Also das ist schwierig. Das ist das Einzige, was wirklich, was man bei den Sanktionen merkt und was man eben auch als Tourist merkt.
Was ja auch ein großer Punkt ist, wenn jemand sagt, okay, ich habe hier Vermögen, zumindest ein Haus oder vielleicht ein bisschen was gespart, 100.000, 200.000 oder so, und das geht ja alles in den Bach runter. Ich will nicht, dass das irgendwann zwangsentwendet wird, was auch immer sich die einfallen lassen. Ich möchte da drüben mit dem Geld was Neues aufbauen. Das wird dann schwierig, oder? Wenn du das Geld dahin transferieren möchtest, um damit neu zu starten, ja?
Du wirst lachen, es gibt immer Tricks. Also wer so weit ist, dass er alles in Deutschland verkauft, der hat den Russen schon einen oder anderen Kontakt gemacht. Der war schon mal da, weiß auch, was er da kaufen will. Und in der Regel finden sich Leute, wo jetzt einer sagt, du, was ist ich brauche Geld in Deutschland. Na, ich bin Russe, ich habe da drüben eine Firma, ich habe da drüben meine Eltern, die Geld brauchen, was, aber ich brauche Geld in Deutschland. So, und die sagt, ich brauche Geld in Russland. Ja, also solche Fälle habe ich oft gesehen. Auch größere Summen, wo dann eine Leute sind, 20.000 oder so, da hat der eine in Deutschland an die eine überwiesen und der andere Russland an den anderen. War gut.
Wenn da eine Vertrauensbasis da ist, aber wenn du das ins Nichts überweist, das muss man auch erstmal dann.
Ja, nee, das geht, das kann man, also in der Regel kann man das, also Vertrauensbasis oder man sitzt einfach wirklich zusammen in dem Augenblick. Kann man ja online machen. Das ist ein System. Man kann über Coins gehen. Man kann theoretisch sein Geld in Coins umjubeln. Bitcoins und die dann in Russland wieder abholen. Gibt ja auch Stablecoins, wo man das Kursrisiko nicht hat. Man kann, wenn es jetzt große Summen sind, dann lohnt sich das. Dann kann man auch durchaus sagen, okay, pass auf, ich fahre jetzt einmal in die Türkei oder ich fahre nach Georgien einmal oder nach Armenien und nach Aserbaidschan, mache da ein Konto auf, überweise das Geld aus Deutschland dahin und dann von da an nach Russland. Also, wo ein Wille ist, ist ein Gebüsch. Für Alltagszahlungen, so ich gehe mit mir. Aber Alltagszahlung, so ich gehe mal eben Kaffee trinken oder Hotelrechnung bezahlen, das ist schwieriger. Ne? Da musst du, bei großen Summen finden sich immer Wege.
Das Gebüsch kannte ich noch nicht.
Den kannst du nicht.
Den kann ich noch nicht.
Der ist aus meiner Jugend, so ein Bart.
Okay, also es gibt Möglichkeiten da dann eben, wenn das wirklich jemand so einen großen Leidensdruck hat, dann kann man da auch etwas aufbauen. Bleibt natürlich die Frage, wie sicher ist das Land eigentlich, ne? Der Darstellung unserer Medien nach, und nehmen wir mal Hollywood mit dazu, dann gibt es eigentlich kein Land, das schlimmer ist und bösartiger und gefährlicher und ganz katastrophal, also direkt vierter Vorhof der Hölle sozusagen, weil es gibt ja nur Kriminelle in Russland und so weiter. Hilf uns da mal, das richtig einzuordnen. Wie ist das im Vergleich zu den 90ern? Wie ist Russland in der heutigen Zeit, was Kriminalitätsstatistik angeht?
Ja, also was soll ich dazu sagen? Es ist so, ich sehe das jetzt auch gerade im Spiegel, gab es hier einen Artikel, irgendwie Reise waren und die sichersten Reiseländer und so in Russland dann schon was in dunkelrot oder dunkelorange oder so, ganz schlimm. Alles ganz gefährlich hier. Völliger Quatsch. Ich gucke das jedes Jahr nach. Grob gesagt haben wir in Deutschland fast 6 Millionen Straftaten pro Jahr. In Russland knapp 2 Millionen. Aber Russland hat fast doppelt so viele Menschen.
Also, welche Straftaten reden wir hier? Alles, oder?
Komplett, Kriminalstatistik, alles. Also angefangen beim kleinen Diebstahl bis hin zum Mord.
Okay.
Die Struktur ist auch ungefähr die gleiche. Also in Russland gibt's, ist Totschlag höher als in Deutschland, weil es gibt noch immer so gerade im Winter und auf dem platten Land, wo die sich nicht anschneiden, die alten Ladas, die es dann irgendwo in der tiefsten Walachei noch gibt, Autounfälle und das ist dann eben fahrlässige Tötung. Die Russen haben eine recht hohe Zahl an Unfalltoten noch immer. Und das ist so der einzige echte Unterschied in den beiden Statistiken. dass die Verkehrstoten eben auch als Totschlag in der Regel in der Statistik auftauchen. So, aber ansonsten ist die Struktur ziemlich gleich. Also die Verteilung von Raub, Diebstahl, Körperverletzung und so weiter, das ist relativ identisch. Und ja, die Russen haben, wie gesagt, ungefähr ein Sechstel der Kriminalität von Deutschland. Also tatsächlich viel, viel sicherer. Und das merkt man auch. Also sie, alle, die jetzt in den letzten Jahren besucht haben, aus Deutschland gekommen sind, oder sogar aus der Schweiz, die ja auch mal so ein großes Vorbild war, die haben mir alle gesagt, das ist unglaublich. Du kannst hier in der Stadt nachts durch die Gegend laufen, durch einen dunklen Park, du fühlst dich sicher, du wirst nicht angemacht, du siehst da Frauen alleine im Park nach Hause laufen, nachts um Mitternacht, im Dunkeln. Interessiert kein Schwein. Also es ist viel, viel sicherer als im Westen. Es ist objektive Zahlen und auch jeder, der hier war in den letzten Jahren, kann das bestätigen. Russland ist sehr sicher. Und das war natürlich in den 90ern anders, klar. Man hat sich einiges gedreht. Also Russland ist unglaublich sicher und Kriminalstatistik immer interessant. Bei euch sind ja 40% aller tatverdächtigen Migranten. Russland und Deutschland haben beide ungefähr 13% Migrantenanteil. Auch das ist sehr identisch. Mhm. Aber in Russland ist der Anteil, glaube ich, 2%.
Okay.
Also die Russen sehr strenge Gesetze haben. Als Migrant, also wenn du ins Land kommst, da darfst du nicht zweimal falsch parken, musst zum Ausländeramt gehen, weil du dein Aufenthaltsrecht verlieren kannst.
Okay.
Also ganz streng. Das heißt, die Russen wollen, dass du herkommst, dich integrierst und arbeitest und so weiter und keinen Mist baust.
Also, wenn du Mist baust, dann war's das, ja.
Dann bist du auch schnell weg.
Mhm.
Also da gibt es nichts wie in Deutschland jetzt, oh, jetzt haben wir ein Strafverfahren, dann können wir ihn nicht abschieben, der wird in Russland einkassiert. Ja, also da sind sie streng. Aber wie gesagt, das ist darum, das Land ist unglaublich sicher. Das ist immer wieder faszinierend. Also ich bin dann gewöhnt, aber wenn ich dann irgendwelche Besuche aus Deutschland habe, aus der Schweiz und mit denen dann nachts meiner Kneipe war und dann auf der Straße gehe und die dann immer, hey, ist das so sauber und das ist alles so sicher und ich sage, ja, natürlich. Und die sagen ja, aber bei uns nicht mehr.
Tja, woher wohl? Warum wohl?
Weiß ich nicht.
Was hat sich wohl geändert seit damals, ne?
In den letzten 10 Jahren.
Also wenn du das jetzt sofort aus der Vogelperspektive anschaust, dann ist ja Deutschland und Russland in den letzten 25 Jahren genau den gleichen Weg gegangen. Also Deutschland, hoher Standard, geringe Kriminalität und so weiter. Ganz weit oben, Russland eher so. Und dann,
ganz weit unten. Dann 90er, ist das, ganz weit unten.
Dann ist das so und so und so. Und Deutschland fällt jetzt gerade aus dem Rahmen raus hier. Und Russland schrammt hier oben an, ne, so.
Ja gut, also wollen wir es nicht übertreiben. Also Deutschland ist noch nicht da, wo Russland in den 90ern war. Deutschland ist auf dem Weg nach unten, völlig klar, aber noch nicht da, wo Russland mal war. Da habt ihr noch, ihr habt noch Luft nach unten. Und bei Russland ist natürlich auch immer noch viel zu tun. Das ist ein Riesenland. Aber ja, also die Tendenz ist genau die. Und das habe ich seit Jahren erzählt. Seit 20 Jahren erzähle ich das auch meinen Freund. Die konnten es alle nicht glauben damals noch. Es ist genau so. Deutschland geht sukzessive runter und Russland geht sukzessive hoch. Und inzwischen in meinen Augen, nach meinem Gefühl, was ich so sehe an Statistiken, was mir Leute erzählen an subjektiven Eindrücken, hat Russland, Deutschland, was die Lebensqualität angeht, auf jeden Fall überholt. Einfach weil sicher, billig, es funktioniert. Also in Russland kommen die Züge pünktlich. Ich habe in Russland noch nie eine Zugverspätung erlebt.
Das ist ein vollkommen neues Konzept. Ich glaube, das haben die Russen erfunden. Das gab es vorher nicht, weißt du so.
Ja, also das ist ein Beispiel. Ich habe noch nie, und ich musste ja nur wegen der ganzen Kriegsgeschichten viel Zug fahren, weil dann viele Flugplätze im Süden gesperrt sind. Ich habe noch nie einen unpünktlichen Zug gesehen. Die kommen alle pünktlich. Ich habe auch nie auf dem Bahnhof gesehen, Verspätung.
Mir ist das gestern aufgefallen. Weihnachtsbesuch in der Kernfamilie und eine Person aus unserer Familie lebt in einem Behindertenwohnheim in München, in Schwabingen. Und da gehe ich seit 25 Jahren rein in dieses Haus. Und das war früher einfach immer ein normales Wohnheim, wo du halt nicht krankenhausmäßig, aber halt so ein Wohnheim mit Pflegedienst und alles vor Ort und so. Und jetzt ist mir, ich war schon länger nicht mehr da, in dem Jahr vielleicht nur ein oder zweimal, aber da ist es mir gestern aufgefallen, dass da in Sachen Optik die Wände vom Aufzug, die Böden vom Aufzug, die Tür selber, die Böden, die Geländer, die Außenfassade, all diese Dinge, die in Deutschland eigentlich immer normal waren, wo man gesehen hat, normaler Standard, jetzt kein Top-Luxus, aber halt schick, alles gemacht und so weiter, da ist kein Geld mehr da, weißt du? Für solche Sachen, Hausfassade, die ist bestimmt 15 Jahre oder noch länger nichts mehr gemacht worden. Länger, weißt du? Und auch so, du siehst es ja, wenn irgendwo sich gekümmert wird, oder ob sich Stockflecken bilden am Boden, weil auch bei der Reinigung gespart wird und die Briefkästen hängen schief und da fehlt das Schild und der Aufkleber ist schon weg und es schimmert nur noch der Rest durch. Und also so diese Kleinigkeiten, die sukzessive passieren, dass es gar nicht mehr auffällt. Und das ist mir gestern dann wirklich, war ich echt so krass. Also eins der vielen Symbole für diesen, nee, halt so rum habe ich es gesagt, da war Deutschland, das da so, ja.
Ja gut, das ist diese Sache mit dem Frosch im kochenden Wasser, ne? Das ist ja das, was mir in den letzten 25, also 20 Jahren, ich bin ja seit 2020 in Deutschland gewesen, aber in den 20 Jahren, die ich dann immer wieder mal zwei, dreimal im Jahr in Deutschland war, da habe ich das gesehen. Da ist mir das aufgefallen, wie sich die Sachen verschlechtern. Mhm. Wenn du da ständig wohnst, merkst du es nicht. Dann kommt irgendwann so ein Tag, wo du sagst, ey, ich war jetzt hier länger nicht mehr da, und dann guckst du und sagst, ach, sieht aber anders aus.
Du musst mal über die Dörfer fahren. Also ich fahre ja auch regelmäßig nach Hause, das ist ja auch immer 100 Kilometer weit weg, und da fährst du dann manchmal Autobahn, dann eben mal wieder Landstraße. Oder generell fahre ich, wenn es geht, auch öfters gerne Landstraße. Ich schaue gerne die Gegend an, und da siehst du einfach leere Straßenzeilen in den Städten, das Geschäft ist zu, Räumungsverkauf, da ist aufgegeben. So dieses Stadtbild insgesamt, das verändert sich. Es ist wirklich erschreckend, das zu sehen. Und wir haben ja doch ein bisschen Lebensspanne schon hinter uns, um zu erkennen, wie es mal in den 70er, 80er Jahren war. Also gerade 90er Jahre, da war ja irgendwie so ein gewisser Boom da, oder man dachte so, ja, jetzt Wiedervereinigung und Weltmeister waren wir auch noch und jetzt geht's voran und so. Und aber die letzten 20 Jahre gibt es eigentlich nur einen Vektor.
Ja, ja gut, also fairerweise muss ich sagen, in Russland ist ja auch nicht immer alles gemacht. Also ich war schon im Krankenhaus, wenn ich mal besucht habe, da war dann der Korridor nicht so hübsch. Die Krankenzimmer waren völlig in Ordnung, aber den Korridor, den müssten wir auch mal irgendwann machen. Du hast ja in Russland da auch einen riesen Nachholbedarf. Also alles ist da auch nicht immer schick und ordentlich gemacht. Mhm, auch in Altbeuten, die Hausflure, die sehen dann teilweise komisch aus. Aber der Punkt ist eben, du zahlst in Deutschland, was zahlt man als Eigentümer für eine Wohnung halt als Umlage? 300-400 Euro im Monat für dein altes Haus.
Was meinst du jetzt mit Umlage, wenn du in der Wohnanlage wohnst, oder?
Ja, wenn du eine Wohnung hast.
Oh, das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Da bist du jetzt mittlerweile bei 500-600 Euro, dass du ein Wohngeld hast. Selbst wenn dir die Wohnung gehört, musst du trotzdem.
Ja, das ist für die Instandhaltung des Hauses. Ich finde das mit meinem Vater mit seiner Eigentumswohnung. Da gibt es eine Kasse, weil sie dann irgendwann mal die Passade machen müssen. Irgendwann mal den Fahrstuhl.
Neue Satellitenanlage, der Teich muss gerichtet.
Was auch immer. Ja. So, ne? Heizung, egal. Das heißt, es ist die Rücklage fürs Haus. Und das ist in Russland ja nicht. In Russland zahlst du 10 Euro oder was? Und dann ist es eben, da musst du eben damit leben. Also jetzt in die Neubauten haben sie natürlich alle schick gemacht, aber so wenn du in Altbauten gehst, der sieht da schon noch ein bisschen komisch aus in den Hauseingängen. Mhm. Aber habe ich auch schon erlebt, da hatten dann Leute Geld, die haben zum Beispiel den Hausergang gemacht, den Eingangsbereich. Ne, die wollten es schick haben, wenn sie ins Haus kommen. Also die erste Etage komplett gemacht und gefliest und so, damit sie es schick haben, wenn sie rein. Kann man ja selber machen. Also von daher, da kann man in Russland auch noch einiges, da ist noch einiges zu tun. Aber wie gesagt, wenn die Russen dafür nur 10 Euro im Monat zahlen für den Erhalt des Hauses, sind ja andere Summen. Mhm. Ne, da gibt der Staat dazu und so weiter. Also das ist der Punkt. Und in Russland haben sie ja fast alle Eigentum.
Wir sind jetzt von dem Punkt Kriminalität ausgegangen, ja. Eigentlich. Ja. Wir kommen immer ins Ratschen, ich weiß ja.
Das ist ja unser
Schaffes. Ja. Jetzt die Frage speziell, wie ist es, wenn man als Deutscher nach Russland kommt? Wir wissen, großer Vaterländischer Krieg, 27 Millionen tote Russen, das ist ein großes Thema in Russland immer. Wenn du als Deutscher da hinkommst, hat man da Vorurteile, wenn man da ankommt? Wird man da neutral aufgenommen? Wie sind die Russen drauf? Und vor allem, wie ist auch das Leben als Deutscher in Russland, wenn du noch nicht die Sprache kannst? Gibt es da Ansprechpartner? Gibt es so eine Art deutsche Gemeinschaft schon mittlerweile, Community, wo man Gleichgesinnte findet? Ist da in den letzten Jahren was passiert?
Also, also Deutsche, das machen wir nacheinander, dass wir eine deutsche Community, gut, das können wir vorziehen, hatte ich eigentlich später vor. Das ist weniger geworden. Also früher, vor 2014, waren hier ganz viele Firmen. Also ich kann mich erinnern, wir hatten in Petersburg immer Riesentreffen mit deutschen Managern. Wenn wenig da war, waren 5, 6 Leute da aber die Woche. Mhm. Also Skat gespielt oder solche Sachen. Aber da hat es auch abends 20 Leute. So, und das ist natürlich alles vorbei. Es gibt deutsche Stammtische in den großen Städten. Da kann man rein, da kann man mitmachen. Also es gibt so ein bisschen was. Aber gut, die Frage als Deutscher. Also als Deutscher wirst du gut aufgenommen. Die Russen sind
nicht nachtragend.
Ja, die verändern sich sehr gut daran, an diesem Vaterländischen Krieg, weil jeder weiß noch, wo sein Urgroßvater in der Zeit war. Aber das ist eben nicht dieses Ihr wart, sondern das ist Vergangenheit. Also das heißt, die trennen da schon zwischen damals und den Menschen heute. Und ansonsten, du wirst echt gut aufgenommen. Die sind eigentlich neugierig in der Regel, was du denen erzählst, wie siehst du die Sachen und so weiter. Die Russen sind ja da sehr offen. Von daher, du wirst also immer noch gut aufgenommen, außer bestätigt die Regel. Vielleicht hast du dann ab und zu mal einen dabei, der dumme Sprüche macht, das gehört dazu. Aber ganz selten, wirklich. Also alle 1, 2 Jahre habe ich das. Ansonsten kannst du Dominik fragen, mit dem ich Antispiegel TV gemacht hatte, jetzt beim Kopfverlag, nicht beim Kopf, bei Dings,
Kompakt.
da Kompakt ist. Der war ja in Moskau 2 Jahre, glaube ich, 2 Jahre ungefähr, plus minus, oder 3. Der hat bis heute kein Russisch gelernt. Das ist so. Und der kam klar. Also es gibt ja heute auf dem Handy, kannst du ja Apps, ne? Du hältst das Handy über die Speisekarte, übersetzt das Handy, was auf der Karte steht.
Ich meine, beim Dominik, das ist ein junger Mann, der ist in seinen 20ern, der war vielleicht jetzt nicht drauf, dass er sein Leben lang da verbringen wird, sondern für ihn war das eine Episode. Da war halt
Nee,
wieder.
der war einfach faul. Der hat bei IT gearbeitet, als die Arbeitssprache Englisch.
Okay.
Na, das sind die ganzen Redaktionen, das ist ein Riesenkomplex, wo sie alle sind, die Spanier, die Serben, die Araber, die Engländer, die Deutschen. So, das heißt, es können alle Englisch. Dann hast du die deutsche Redaktion, die können Deutsch. So, das war sein Umfeld. Er hatte keine Not, Russisch zu lernen.
Ja klar, wenn du bei dir war das damals anders. Du hast Russen gekannt und bist dann
Ja,
noch in die Sprache rein.
genau, also das ist der Punkt. Also der kam da in seiner Blase wunderbar zurecht mit Deutsch und Englisch. Und wie gesagt, man kommt ansonsten durch. Man kann mit dem Handy heute mit der App alles sich übersetzen lassen, eine Kamera draufhalten, hast auf dem Bildschirm die Übersetzung. Also man kann durchkommen. Natürlich sollte man die Sprache lernen mit der Zeit, aber zunächst mal, man kann klarkommen.
Mir haben jetzt etliche Leute schon gesagt, dass Russisch ein ganz schön schwerer Brocken ist. Das hat ja auch grammatikalisch eine ganz schöne Herausforderung, hat, glaube ich, 6 Fälle im Vergleich zu unseren 4 Fällen. Und auch so der ganze Aufbau, du musst komplett anders denken lernen. Was denkst du, wenn jetzt ein Mensch mit normalen Sprachfähigkeiten darüber geht, ab wann kannst du alleine irgendwie zurechtkommen, dass du mal sagst, du gehst jetzt einkaufen und musst da irgendwas suchen und versuchst dich da in Russisch durchzuschlagen?
Das ist individuell. Ich kenne Leute, die haben hier 20 Jahre gearbeitet und nur ein sehr bruchiges Russisch gekonnt, weil sie immer auch wieder, ne, früher mit Engländern oder mit Englisch und mit Dolmetscher und so.
Na, jemand, der wirklich Bock hat, jemand, der wirklich, sagen wir jetzt nicht überdurchschnittlich sprachenbegabt ist, aber ich möchte die Sprache jetzt lernen und nicht nur Dawarisch und Glasnost sagen können.
Wenn du es jeden Tag machst, dann kannst du nach einem Jahr dich sicherlich wunderbar auch schon unterhalten. Noch nicht mit einem großen Wortschatz, aber das ist nicht das Thema. Wenn man sich da wirklich jeden Tag drum kümmert, und nicht ständig auf Englisch ausweicht und so weiter. Ich kenne ja solche Leute. Es ist ja so, dass die Ausländer dann, das ist ein, darum, auch wenn es blöd ist, aber ich kann ja die Ghetto-Bildung in Deutschland verstehen. Also ich kenne ja auch jetzt Ausländer, die hier gestrandet sind, gerade Journalisten, die genauso wenig nicht mehr weg können. Und die sind hier gestrandet ohne Russisch und die bilden dann auch in Moskau gleich so ein Cluster. Die sprechen die alle miteinander Englisch. Die lernen das Russisch auch nicht wirklich, weil die alle mit Englisch klarkommen.
Jetzt hast du mir gerade wirklich einen Gedanken in den Kopf geschoben, was ich gerade irgendwie, jetzt verstehe ich auch, warum viele Migranten einfach innerhalb ihrer
Natürlich.
Gemeinschaft bleiben. Es ist auch die Sprachbarriere in Deutschland, was für viele frustrierend sein kann.
Ja, darum, also das,
Eigentlich ein
glaube
logischer Gedanke, aber ich hatte es bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm, dass man natürlich dann, ich meine, das ist verdammt anstrengend, Deutsch zu lernen. Diese ganzen Fälle und der, dessen, dem und also.
ja, von meinem Schwierigkeitsgrad her ist Russisch und Deutsch relativ identisch.
Ja, eben, sau schwer, weißt du. Und du kommst da an aus Südanatolien und kannst gerade mal Türkisch und jetzt musst du hier, ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele Leute schwer ist. Natürlich ist das jetzt keine Ausrede, sondern mir ist gerade nur bewusst geworden, was du gesagt hast. Ghettoisierung durch Sprachbarriere, ne? So.
Also ein Teil davon, klar. Und dann natürlich auch kulturell. Aber ich sehe, dass die Kultur ist jetzt zwischen Russen und Westlern nicht so großartig unterschiedlich. Aber es ist die Sprache. Du hast dann die Engländer, die Kanadier und wie sie alle heißen. Ja, 5 Jahre in Russland und kommt nur noch mit Englisch durch. Wollen sie auch dann wohl nicht lernen. Also das hast du. Aber halte ich für falsch. Also gerade jetzt, wenn wir über normale Auswanderer sprechen, die wollen ja auch einen Job finden. Da muss man ran an die Sprache.
Du musst dich ja
Das
mit
ist
Kollegen, wenn du auf dem Bau arbeitest oder als Schreiner in der Werkstatt oder so, musst du ja auch, Kollege, gib mir mal den.
ja, und am Anfang sagst du nicht, gib mir mal bitte den Hammer, sagst Hammer. Okay, schön, das Wort Hammer hast du gelernt. So, ja, also das kommt. Das ist, wenn man es wirklich täglich nutzt, geht das sehr schnell. So, und dann spricht man, also ich kann nur sagen, wichtig ist bei Sprache, dass du Praxis hast. Dieses ganze Lernen und grammatisch und so Quatsch. Fang an zu lernen, Worte, schmeiße durch die Gegend, machen, ne? Aber Nur so kommt es voran, du musst Praxis haben. Du musst nicht da überlegen, oh, wie ist jetzt der richtige Fall, und hast du 3 Minuten nachgedacht, bis du einen Satz sagst. Ist Quatsch. Darauf losreden mit Fehlern, die Russen finden das ja toll, wenn ein Ausländer ihre Sprache lernt. Die haben da ganz viel Geduld. Die Russen finden das immer toll, wenn ein Ausländer Russisch lernen. Von daher, da muss man keine Sorgen haben. Quatsch, Lust mit deinen Fehlern und mit allem drum und dran. Die finden es toll, dass du willst. Die finden das toll, dass du kommst und die Sprache lernen willst.
Auf unserer Liste habe ich jetzt als nächsten Punkt Auswandern stehen, aber wir sprechen ja eigentlich die ganze Zeit schon über...
Ja, wir haben bisher mehr so über dies grundsätzlich gesprochen, ne? Reisen, wie ist es und so weiter. Also es ging ja noch mehr um auch Geld tauschen und überhaupt erstmal gucken. Aber Auswandern ist ja jetzt doch schon der nächste Punkt. Also, ne, da ist ja die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann man auswandern? Also wie gesagt, man kann natürlich ganz normal sich die Schlange stellen, nimmt die Quote, dann dauert es ewig, bis man mal eine Aufenthaltsgenehmigung kriegt. Man kann versuchen, was ich schon gesagt habe, über dieses neue Dekret von Putin zu kommen, nach dem Motto russische Werte.
Bringt es, wenn man die Visen mitbringt? Bringen möchte?
Nee, das bringt also, gar nichts. Ja, du kannst Folgendes machen. Du kannst hingehen und dir eine Firma gründen, eine eigene, und dich dann als Geschäftsführer anstellen mit einer Summe, ich weiß nicht, 2.500, 3.000 Euro Monatsgehalt. Dann kannst du eben zum Amt gehen und sagen, Ausnahmegenehmigung für einen Qualifizierten. Du kannst dich also quasi selbst als qualifizierten Ausländer einstellen für ein Arbeitsvisum. Ohne es natürlich eine Firma haben, die das Geld auch verdient.
Okay. Ja.
Ja, du, wenn du jetzt, nimm mir an, du bist ITler. Ja. Dann kannst du in deiner IT-Firma, da musst du ja nichts außer Computer, dann kannst du mit deiner IT-Firma nach Russland gehen. Die verdient ihr Geld weiter, wie früher auch. Und dann stellst du dich selber ein. Dann hast du eine Aufenthaltsgenehmigung als Arbeitsvisum. Kann man machen. Also das ist eine Möglichkeit, aber du kannst eben nicht hingehen und sagen, hier, ganz viel Geld, ich kaufe jetzt eine Wohnung, gib mir einen Aufenthalt, das geht nicht. Also es geht eben über Business. Wenn du eine Firma gründest, die dann Geld verdient, und kannst du dich als Geschäftsführer einstellen mit einem guten Gehalt, und dann sagst du, ich mache mir selbst mal eine Ausnahmegenehmigung.
Und welche Möglichkeiten gibt es dann da? Also wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass du in Handwerksbetrieben, da wird jemand gesucht, und IT wird, glaube ich, überall auf der Welt jemand gesucht in diesem Zeitalter. Aber wo sind denn sonst die Möglichkeiten, die man hat in Russland? Soll man da in den Service gehen, irgendwo in der Gastronomie?
Oder? Ja, was hast du vorher gemacht? Was kannst du?
Und dann in dem Feld halt was suchen, ne?
Ja, also ich kenne auch Leute, die... oder ich habe von ihnen gehört, ich persönlich habe es nicht kennengelernt, aber ich gehört über Ecken, die sind gekommen und haben dann erstmal angefangen, während sie Russisch gelernt haben, haben sie einfach ins Internet gesetzt, Muttersprachler Deutsch. Und dann kamen ganz schnell Leute, die ihre Kinder gebracht haben für Nachhilfeunterricht, oder dann haben sie, dann gab es genug Interessierte, haben sie einmal die Woche, ne?
Russische Menschen, die Nachhilfe wollten für die Kinder.
Ja.
Ja, ah, okay.
So, oder dann auch Erwachsene, die Sprache lernen wollten, Interesse hatten, oder dann gibt es auch dann irgendwann so, oft entwickelt sich sowas ein Sprachkreis, wo die Russen, die Deutsch können, ihr Deutsch nicht einrosten lassen wollen, sondern dann trifft man sich einmal die Woche für irgendeinen Abend, kann man dann Spiele spielen oder einfach nur quatschen oder was auch immer, und einfach Deutsch sprechen, um die Sprache am Leben zu halten. So, und das können wir dann, ne? Ich bin muttersprachlich, kannst es organisieren, also da kann man auch was machen. Also man kommt eigentlich immer erstmal unter, und das Schöne ist, dass das Leben in Russland recht billig ist. Also man kommt erstmal klar. So, und dann ansonsten, ja gut, was kannst du, ne? Bist du Handwerker, gehst du im Bau, Russland boomt der Bau, als LKW-Fahrer, wenn du LKW-Fahrer fährst, der LKW, was weiß ich, ja, gehst auf den Bock. Also von daher, das ist möglich. Gibt dann auch Probleme, manche Firmen haben dann ungern, ne, gibt es ja auch Leute, die manche Firmen, die Manschetten haben, nach dem Motto, oh, einer aus dem NATO-Land, ob ich den einstelle, wenn ich dann Russen kriegen kann, ist mir, glaube ich, lieber. Aber grundsätzlich geht's.
Wegen, ist da ein Kuckuck im Nest, oder deswegen, weil das ein Spiel?
Ja, also manche haben einfach ein schlechtes Gefühl nach dem Motto, wer weiß, wie das weitergeht, und dann kommt mir irgendwer in die Ecke, weiß ich, ne, Deutschen, kann vorkommen. Also habe ich schon gehört, aber wie gesagt, wo ein Wille ist, ist ein Gebüsch, wer sich anstrengt, das wird.
Wenn jemand keinen Jobnachweis hat oder keine Kohle hat, ist es eigentlich auch fast unmöglich, dann in Russland reinzukommen.
Ja. Da, Russland sind qualifizierte Leute.
Da nützt auch nichts, wenn ich sage, ich bin politisch verfolgt in Deutschland.
Asyl kriegen ist ganz schwer.
Das ja, glaub mir, das, wenn du sagst Asyl aus Deutschland, dann ja. Ach ja, das ist was anderes in Zukunft.
Nee. Ich kenne ganz genug Fälle, die es versucht haben, die wurden abgelehnt.
Okay.
Die Russen sind mit Asyl sehr geizig. Es gibt inzwischen Fälle, aber das ist sehr schwer, das zu kriegen.
Was sind da die Kriterien? Was da musst du
Die
dann.
sollen eben wirklich wissen, wie es ursprünglich ja mal war, ne? Dass du wirklich konkret, richtig, du konkret, ganz persönlich verfolgt wirst, am besten noch mit Gefahr für Leib und Leben und weiß ich was. Aber die wollen nicht einfach so, ich fühle mich in Deutschland, ich fühl mich nicht wohl. Nee, vergiss es. Also, ne, hier gilt das noch im klassischen Sinne. Flüchtling im Sinne von, du bist zu Hause an Leib und Leben bedroht.
Wie groß ist der Migrantenanteil aus Afrika?
Ganz gering. Also du hast in Russland ein paar Schwarze, aber das sind meistens Nachkommen. Also Studenten hast du natürlich jetzt, ne, die afrikanischen Studenten, aber du hast es in der Sowjetunion gehabt und manche sind geblieben oder haben Kinder gemacht und so weiter. Das heißt, du hast nicht viele, aber du hast Schwarze dabei, die dann meistens akzentfrei Russisch sprechen. Ja, falls sie hier aufgewachsen sind. Gibt einen, das ist lustig. Es gab einen, eine Firma, die hat Heizkörper hergestellt. Irgendwo. In der tiefsten Provinz. Irgendwo. Sibirien, Ural, keine Ahnung. Und das ging viral. Die hatten auch so einen Schwarzen. Also richtig schwarz. Und die hatten bunte Heizkörper. Der hat angefangen, Videos zu machen über Instagram und so. Ne? Nach dem Motto, guck mal, also wir haben ganz viele farbige Heizkörper. Ja, und immer mit so einem Scherz zu sich. Akzentfreies Russisch, unglaublich gut gemacht, sehr lustig, auch dann teilweise, ne? Und das sind wirklich russische Heizkörper. Ich bin ja auch Russe. Also so mit Ironie und das ging total viral. Die Russen fanden es absolut geil.
Ist halt ungewöhnlich. Ich hatte letztes
Ja,
Jahr.
der hat da in der Firma gearbeitet und hat eben dann sich den Spaß gemacht und das ging völlig durch die Decke. Wahrscheinlich von der Firma hinterher für die Werbung auch noch extra Prämien hingekriegt, weil das ging total ab. Aber wie gesagt, gibt's und den Russen ist es egal. Also die Russen, Ausnahme bestätigt die Regel, aber grundsätzlich geht es den Russen darum, wie bist du drauf und welche Hautfarbe hast du.
Man reagiert natürlich anders, wenn eine Sprache, man denkt, jemand, der kommt jetzt irgendein afrikanischer Dialekt oder so, und da kommt das perfekte Niederbayerisch raus. Ich hatte eine Bedienung in Regensburg vor ein paar Jahren, die hat im tiefsten Niederbayerisch hat die dahergeredet. Ja, was macht ihr? Weißt du, hör, gell, gestern, hup, da, hup. Ich sage, jetzt, Entschuldigung, jetzt muss ich nachhaken. Entschuldigung, man muss ja auch vorsichtig sein. So, wo kommst du her? So, ja, der Papa war GI, ne, so. Papa war US-Soldat, Mama kennengelernt vor 35 Jahren, was weiß ich, und
Glaube ich.
ja, und sie war da und die ist dann aufgewachsen, irgendwie, ich glaube, in Straubing oder so. Ja, das ist ja wirklich schon fast Bayerischer Wald, ja. Und das ist so lustig, ja. Ich hatte dann aber auch diese Mentalität gehabt. Und das ist halt, uns, wir rechnen damit nicht, ja.
Ja gut, also in Russland kannst du sowas einfach fragen. Die Russen sind da ja nicht so empfindlich und haben ja diesen ganzen politisch korrekten Quatsch nicht. Das nimmt ja auch keine übel. Also ich nehme es ja auch keine, wenn mich einer fragt, wo kommst du her? Du hast da irgendeinen Akzent. Warum soll ich das übel nehmen? Ich habe einen Akzent. Und warum soll der es übel nehmen, wenn jemand fragt, dass er Dunkelhaut hat?
Ja, wir haben gelernt, dass man das übel nehmen muss, weißt
Ja, das ist genau, das hat er gelernt und zwar aus Amerika, weil das Problem hatten ja die Amerikaner und das kam dann über die Schulbücher rüber. Ich erinnere mich an die 80er Jahre. In den 80er Jahren in den Schulbüchern die Begriffe getauscht haben.
du? Lehrer
Von
Dr. Specht.
N-Wort über schwarz zu farbig und dann war 19.
Kannst du dich erinnern, 1998, Lehrer Dr. Specht, da gab es im
Ja,
ZDF schon eine Sendung über politische Korrektheit. Das war 98, ja. Und da sieht man, wo
damals
wir heute
ging das
sind,
noch.
ja.
Darum sage ich immer, aus dem Deutschland mit dieser Sendung Dr. Specht bin ich ausgewandert. Jetzt stell dir vor, ich komme, das ist so meine Erinnerung an Deutschland. Und
Okay.
dann, das ist ja bei euch los. Gut, also sei es drum. Von daher, nehmen die Russen alles nicht so krumm. Also.
Nächster Punkt, der hier steht, bei Thema Arbeitssuche. Wenn ich als Selbstständiger da drüben sein möchte, wie einfach ist es da, ein Geschäft aufzumachen oder gibt es da Möglichkeiten, sich da eben relativ einfach selbstständig zu machen?
Das ist überhaupt kein Problem. Innerhalb von einer Woche ist eine Firma auf. Das geht ganz schnell.
Das wird gefördert oder wie ist, also einfach
Ja,
sind die
das ist
bürokratischen Hürden so niedrig, dass das so
ja,
schnell
das
geht,
ist
ja.
Russland ist erstens hier weit und digitalisiert, das geht alles sehr schnell. Ne? Es gibt spezielle Anwälte, die für einen Hunderter machen die Firma fertig. Also in der Woche hast du die GmbH, inklusive Konto alles.
Egal welche Branche.
Ja.
Also wenn ich jetzt sage, ich will da ein Biowaffenlabor machen, kriege ich nach 2 Wochen
Ja
die
gut, dann
Lizenz.
kann dann, dann, bist, dann, dann die, ja, du kannst die Firma ja erstmal aufmachen, da gucken sie schon mal doof, aber dann musst du ja anfangen, das Labor zu bauen. Ne? Das ist dann, also, aber erstmal beim Eröffnen, da musst du dann auch, da gibt es eine lange Liste von Geschäftsfeldern, in denen du tätig bist. Und dann erstmal aufmachen ist erstmal nicht das Thema. Also überhaupt nicht, das ist total simpel, wie ich habe es ja mal erzählt. Also als ich meine Personengesellschaft aufgemacht habe, da musste ich dann ja auch am Ende hin zur Steuer, zum Finanzamt. und zur Pensionskasse. Muss ich einmal persönlich auftauchen. Habe ich gedacht, jetzt sitze ich den ganzen Tag auf Behörden. Ich war in der Steuer, ich glaube, ja 10 Minuten wieder raus, das Finanzamt. Also das ist, habe eine Nummer gezogen, bin hoch an Schalter und habe in 5 Minuten meinen Kram gehabt. Da kriegst du so einen elektronischen Schlüssel, mit dem du dann alles elektronisch einreichen kannst. Du musst also nie wieder zum Finanzamt laufen, das geht alles elektronisch. Da kriegst du so einen kodierten Schlüssel und ein paar Dokumente. Und bei der Pensionskasse habe ich, glaube ich, 18 Minuten, 20 Minuten gewartet, weil da war 10 Minuten Wartezeit, bis ich drankam, brauchte ich meine Pensionsnummer. So ging ratzfatz. Also das ist alles nicht das
Wie
Ding.
kommt es, dass
Das
die,
funktioniert nicht.
wie kommt es, dass die in Sachen Verwaltung so schnell so digitalisiert haben? Ist es dann, weil die das von null aufgebaut haben, weil sie gesagt haben, so, jetzt machen wir es diesmal richtig und mit neuen Techniken? Weil bei uns gibt es immer noch Fax und so, ne, in den Behörden.
Echt?
Ja, flächendeckend.
Okay, schön. Nee, also jetzt, ja gut. In Russland hat sich ja eins reingespielt, das habe ich schon in den 2000ern erlebt, als ich noch im Business war, als ich Vorstand bei einer Versicherung war, ne? Neun Zeitzonen. So, wenn die einen arbeiten, sind die anderen im Bett. Das heißt, die Russen mussten schon deshalb sehr schnell digital lernen, weil du so ein Land ja gar nicht richtig sonst verwalten kannst. Also digitale, ganze ja, Bürokratie, Papier hin und her, ist alles digital. Das heißt, die hatten natürlich einen gewissen Zwang, das zu leisten. Naja, und dann ist der nächste Punkt, wie gesagt, du hast in Russland dann auch, du hast Technokraten. Du hast nicht Politiker. Das heißt, die stellen auch jemanden ein, der davon Ahnung hat und machen nicht irgendeinen Kinderbuchautor zum Wirtschaftsminister. So, und wenn da jemand Ahnung hat, dann kann es, also, das hat mir mal einer erzählt,
Ist jetzt nicht dein Ernst, dass es irgendein Land auf der Welt gibt, das einen Kinderbuchautoren als Wirtschaftsminister einstellen würde? Das hast du dir jetzt ausgedacht, oder?
jetzt keine blühende Fantasie.
Eben, das ist unrealistisch. Das würde
Das
nie, nie stattfinden.
würde
Nie,
keiner, auf die Idee würde
nie,
keiner kommen. Nee,
nie.
nee, 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 klar, gut, stimmt, klar, wie konnte ich nur?
Gut, dass wir das geklärt haben, ne? Also.
Bloß keine russische Propaganda. Nee, aber wie gesagt, das hat mir mal einer erzählt. Das ging, das war auch 15 Jahre her. Da ging es um die ganzen großen Bauprojekte, die damals waren. Da war ja Olympiade am Start und Fußballstadien und was die da. Da ging ja das los mit dem ganzen Bau, auch in den Autobahnen. Haben sie ja in Petersburg zwei Autobahnringe gebaut und Moskau auch. Und so ein Riesenbau. Und waren ja viele Deutsche auch damals noch da, hochtief und wer da alles war, die großen deutschen Konzerne. Und da hat mich mal einer erzählt, es ist schon nervig, wenn du da zum russischen Politiker musst, wegen irgendwas mit einer Brücke oder mit einem großen Projekt, weil den kannst du nicht wie im Westen Scheiße erzählen. Warum das nicht klappt, warum das teurer wird. Weil da hast du einen Gegenübersitzenden, der hat Ahnung. Dem kannst du kein Blödsinn erzählen. Ja, wie gesagt, das ist, und man sieht sich mal, über euch wird erzählt, Russland ist korrupt, alles wird geklaut. Klar, natürlich ist Russland Korruption. Kein Thema. Aber die Russen haben es geschafft, wenn ihr das eine Terminal in Berlin nicht hingekriegt habt, haben die Russen wahrscheinlich 20 oder 30 gebaut. Also die ganzen Flugplätze in Russland sind alle neu, alles neue Terminals. No. Und das ist, dass sowas klappt hier. Die können das. Fußball, die haben die ganze Stadien neu gebaut. Fußball-WM. Also solche Sachen funktionieren. So, vielleicht klaut da auch einer Geld, will ich gar nicht bestreiten, sicher, aber es funktioniert. Dinger werden fertig. Und die werden nicht so viel teurer als geplant wie bei euch. Hier sind die ja vielleicht 10% teurer am Ende. Aber nicht dreimal so teuer. Ja, also, wie gesagt, dazu gehört eben auch, dass du oben Technokraten sitzen hast, nicht irgendwelche Politiker, die sich in der Partei hochgedient haben, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, sondern hier kommen Leute hoch, die auf dem Gebiet gut sind.
Wer hat das so entschieden? Ist das eine oberste Direktive, dass da
Nee,
nur
nee.
Experten hinkommen, dass sie gesagt haben, Moment, hier keine Apparatschicks hin, die uns nach dem Maul reden und einfach nur Karriere machen wollen, sondern jemand muss Ahnung haben in seinem Fach und dann kann er überhaupt erst auf diese Position kommen. Weil wir sehen es ja jetzt bei uns, da Lauterbach, Spahn, nur Gesundheitsministerien zum Beispiel oder was da jetzt auch für Personalien dran sitzt, sie waren vorher Familie, dann sind sie Verteidigung, weißt du. So.
Lachen die Russen nicht drüber kaputt. Wäre in Russland undenkbar. Geht gar nicht. Also in Russland ist es generell, es ist ja in Russland nicht so, dass die Parteien die Regierung stellen, sondern in Russland ist ein Präsidialsystem. Ähnlich wie in den USA. Da sitzt oben ein Präsident drüber, der gibt die Anweisung. So, der sagt, ich will in die und die Richtung und dann fangen die Parlamente an, ne, wird diskutiert, wie können wir es besser hinkriegen. Sitzen dann Experten und da sitzen dann auch die ganz linken Kommunisten mit den ganz rechten von der LDPR an Tisch und reden über die Sache. Da ist nicht, oh, du bist rechts, bitte rede ich nicht, sondern die sehen hin, okay, geht um Bildung. Was können wir mit der Bildung erreichen? Das war das eine. Das ist also nicht das ideologisch wie bei euch mit, ich bin grün, darum muss die Schule inklusiv sein und wenn das nicht funktioniert, ist mir egal, aber das muss jetzt so sein, weil ich grün bin und das ist so meine Ideologie. Mhm. Das hast du hier nicht. So. Und dann ist es eben so, dass der Präsident eine Regierung vorschlägt, die eben nicht aus, die meisten sind auch parteilos, keine Parteikämpfer, sondern Fachleute. Und die werden dann vom Parlament gewählt oder nicht gewählt. Beispiele, der Gesundheitsminister ist Mediziner und hat vorher Gesundheitsbehörden geleitet. Der Bauminister, der russische Bundesbauminister, der war zuerst in Kasan, eine Stadt, die unglaublich toll ist, auch 1,5 Millionen Menschen, unglaublich raus. Was die da gebaut haben, ist der helle Wahnsinn, wunderschön. Und der hat es in dieser Stadt eben gut gemacht und dann kam er nach Moskau und wurde für das Land zuständig. Ja, das heißt, das ist jemand, der hat von Bau Ahnung, der hat von der Ahnung, wie man eine Behörde leitet, der kann das alles, der kann so einen Laden auch leiten und weiß, wovon er redet.
Und das dann halt hochskaliert aufs ganze Land, ne?
Ja, so. Und das ist, wie es läuft. Und das ist der große Unterschied. So, das hat alles Vor- und Nachteile, will ich gar nicht drüber reden, aber das ist das, warum viele Dinge in Russland eben von Regierungsseite funktionieren, warum auch Digitalisierung funktioniert. Weil da sitzen dann auch Leute, die Ahnung haben. Und die machen dann, die lassen sich nicht irgendwelchen Blödsinn erzählen von Beraterfirmen, die ein hohes Beraterhonorar abkassieren und anschließend läuft nichts, weil die Beraterfirma ja für nichts verantwortlich ist. Die haben nur beraten. Danke für 100 Millionen. Wenn ihr es nicht hinkriegt, wir waren gute Berater, so, ihr seid zu doof. Ja, also das ist in Russland undenkbar. Also die Russen lachen sich einfach kaputt, ne? Da ist jemand, dann Familienminister, dann Verteidigungsminister, dann EU-Kommissionschefin. Wie geht das?
Sprichst du von der durchgeknallten Gynäkologin, die 27 Staatschefs geiselhaft genommen hat?
Ja, und dann ohne Lösegeld gehen lassen musste.
Das ist ein so Insider, das war eine Anmoderation von einem russischen Fernsehprogramm.
Beste Tacheles-Sendung.
Wo es darum ging, jetzt hier das russische Vermögen einzufrieren. Und das war die Anmoderation der Sendung sozusagen. Ja.
Ja.
Letztendlich ist es ja nicht so weit weg von der Wahrheit und dieser Spaß, ja. Gottes Willen.
Aber es ist für die Russen alles unverständlich, dass man da irgendwen, der was ich was, ne, sich in der Partei hochdienen kann, dass der dann irgendwie einen verantwortungsvollen Posten kriegt, bloß weil er in der Partei durchkommt.
Es geht gar nicht, ohne solche Dinge zu bearbeiten, merke ich gerade. Wir haben sozusagen eine moralische Verpflichtung, uns über diese Dinge zu empören, ja.
Ja, musst du wohl. Wobei, es ist ja verrückt, was da läuft bei euch.
Wobei der Zenit langsam überschritten wird. Das wird so offensichtlich, dass das schief läuft. Auch wenn das noch lange nicht alle geschnallt haben. Aber die Aufwachprozesse, die ich hier um mich herum beobachte, die werden wöchentlich größer. Vor allem, wenn du dann so propagandistische Stücke siehst im Fernsehen, wie diese Sendung 100 oder so, die man eher nach Nordkorea verordnen würde. Weil du denkst, da funktioniert sowas. Die sind so verstrahlt, das ist so propagandistisch beeinflusst. Da kannst du sowas bringen. Nein, Partyland Deutschland. Party on! Der Kanzler hat geliefert.
Das mit Schlandi, ne?
Schlandi. Und dann sitzt die Moderatorin auf dem Flüchtlingsbett und die Zuschauer tragen das raus, weil die sind jetzt nicht mehr, die werden jetzt nicht mehr benötigt und so. Der Kanzler hat geliefert. Ich will es jetzt nicht zu lang machen, aber ich habe ein paar Leute um mich herum reden hören, die nichts von Tacheles wissen, die uns noch nie gesehen haben und auch mit der jungen Freiheit oder mit Tichys Einblick oder mit nix alternative Medien, die aber trotzdem sagen, wollt ihr uns verarschen, weißt du so? Und ich habe das Gefühl, die überspannen den Bogen mittlerweile so dermaßen, weil sie auch schon in einem gewissen Panikmodus sind, müsst ihr nur die Wahlumfragen anschauen und so weiter. Also ja, wir nähern uns so einem kritischen Punkt, so eine Sollbruchstelle ist da irgendwann drin, aber der Kitt, der durch die Medien da immer noch drüber gekleistert wird, der ist schon sehr, sehr mächtig. Das ist immer noch sehr, sehr mächtig, ja.
Es wird ja im Grunde, dass sie dann plötzlich Leute sanktionieren, wie mich oder jetzt den Jacques Beau aus der Schweiz.
Ja.
Die haben richtig Angst inzwischen davor, dass jemand ihnen mal ins Gesicht sagt, läuft so nicht. Jetzt können ja alle sagen, ich lieg falsch und Jacques Beau liegt falsch und so weiter.
Übrigens, Weihnachtsansprache macht auch in Deutschland traditionell immer der Präsident und der Bundeskanzler macht die Neujahrsansprache. Ja. Merz in seinem grenzenlosen Ego hat jetzt gemeint, er muss auch zu Weihnachten eine Ansprache machen. Die ARD hat es auch gezeigt, aber hat ein bisschen was rausgeschnitten, weil er nämlich gesagt hat, liebe Freundinnen der CDU. So, also er hat das ganze Land angesprochen, aber er hat CDU hinterher gesagt. Und das war der ARD dann auch zu peinlich, dass sie das vorher weggeschnitten haben dann noch. Ja. Also Und noch was, die A45 ist seit Jahren gesperrt. Da gab es irgendeine Brücke, die seit Jahren dicht war, A45 Lebensader und so. Und jetzt haben sie eine Seite aufgemacht, wo jetzt quasi vierspurig auf einer Brückenseite der Verkehr wieder läuft. Also sozusagen der Schlaganfall ist beseitigt. Und das war jetzt schon eine Feier. Deutschland kann bauen, Merz steht auf die Brücke und Deutschland kann liefern und überhaupt und so. 4 Jahre für eine Brückenseite und das wird dann als Erfolg verkauft. Das musst du mal reinziehen. So.
Tja, wie war das mit der Krimbrücke? Die Ukraine haut drauf und nach 3 Wochen fährt sie wieder. Ein ganzes Brückenteilstück ausgetauscht.
Wir waren beim Leben in Russland. Mir fällt gerade ein.
Kannst du da auch nur totlachen über die Geschichte in Leipzig mit der umgefallenen Brücke? Die liegt auch immer noch am Fluss.
Ja, pass auf, da gibt es einen genauen Plan, auch Kosten, das ist jetzt alles, das wird 2032 wird das fertig und kostet 140 Millionen, jetzt geplant. Ich sagte, dass 2035 das Ding fertig wird, für eine vierspurige Stadtbrücke über 300 Meter und kostet wahrscheinlich 500 Millionen. Ich wette einen Kasten rum.
Ne, du brauchst nicht wetten, gewinnst du, das ist ja klar. Die liegt jetzt ein halbes Jahr im Wasser.
Nee, die ist schon weg. Die ist schon weg. Die ist schon
Ah, die haben noch.
ja, die ist schon weggebuckelt, weggebaggert. Und wir haben ja einen Kollegen, der in Dresden sitzt, der hat uns regelmäßig damit Infos versorgt und so. Das haben sie dann am Schluss relativ zügig abgenagt, das ganze Ding. Aber überleg mal, eine vierspurige Stadtautobahnbrücke, wie lange braucht da irgendeine moderne Industrienation dazu? Mit Planung und Bau eigentlich 1,5, 2 Jahre max, max. Also wir haben jetzt 25, die liegt seit 1,5 Jahren im Wasser. Die müsste eigentlich spätestens Ende 27 müsste die befahrbar sein.
Russland steht nach einem Jahr.
Oder nach einem Jahr von mir aus.
Wahrscheinlich auch noch schneller. Also nochmal, die haben die Krimbrücke, was sind das, 20 Kilometer, dann haben sie in 3 oder 4 Jahren über den Westen rüber gelegt. Und dann hat die Ukraine auch die eine Fahrbahnseite da angebombardiert. Da musste ja ein ganzes Brückenelement getauscht werden. Ich glaube, im Monat war das ausgetauscht.
Ich merke gerade, dass wir nicht über diese Dinge reden können. Es hat einen therapeutischen Charakter. Ich habe sozusagen ein intrinsisches Bedürfnis, mir diesen Schmerz von der Seele zu reden, indem wir die Sendungen machen. Also,
Ah, ich bin dein Therapeut.
das tut mir leid, aber das musst du dir jetzt anziehen, jetzt schon. Und nicht nur für mich wahrscheinlich, weil ich spiegel ja immer nur die Meinung unserer Zuschauer, dass die unendlich dankbar sind, dass du eine andere Sichtweise zeigst und so. Okay, jetzt kommen wir zurück.
Noch ganz kurz, ne? Die Russen sind nicht die Chinesen. Die Chinesen sind ja noch schneller.
Ja, das ist noch krasser.
Ja, also die Russen sind ja gegen die Chinesen auch noch langsam. Und das ist immer das, was ich sage. Die Arroganz in Europa und in Deutschland, mit der sie sagen, wir sind so vorne bei, die Welt lacht drüber. Ja, wie schnell bauen die anderen? Was ist bei euch? Die kriegen eine Brücke nicht in sie. Die muss nach einem Jahr wieder stehen. Was ist denn das Problem?
Das Planfeststellungsverfahren, die Baugenehmigung, die gefleckte Schecken, der Scheckenlurch, der da
Das ist alles
zufällig
los. Die
ist.
Brücke war noch da. Musst du wieder hinstellen. Das ist alles da.
Es
Ist
gibt
alles da. Da war eine Brücke, kommt wieder eine Brücke hin. Wo ist das Problem?
1000 Vorschriften.
Ja,
Du
gut,
musst das
genau.
ausschreiben, du musst dann, wer macht das überhaupt und wer hat die beste Alternative und ist es ökologisch und für den Klimaschutz. Und das sind so viele Sachen. Allein, ich glaube, in den letzten 2 Jahren gab es 13.000 EU-Verordnungen, die da herniederregnen auf alles. Das lähmt eigentlich alles. Es ist wie so ein Mehltau, wie so eine dicke, staubige Decke, die über dem ganzen Land liegt und jede Innovation und Schaffenskraft eigentlich erstickt, weißt du so, ja. Und das ist der Hauptgrund, ja. Es gibt genügend Leute, die das machen wollen, ja.
Ja, super. Gut, also wie auch immer.
Gehen wir zurück zu dem eigentlichen Thema.
Es ist traurig, aber es ist verrückt, wie traurig Deutschland in diesem Punkt ist. Na gut, weiter. Was haben wir
Hier
noch?
steht Steuern, der Tod und die Steuer. Wie ist das in Russland? Kriegst du da den 75% deiner Kohle abgeknöpft oder was ist da der Stand?
Russland. Einkommensteuer pauschal für alle Angestellten, also eigentlich für alles, 13%. Für Gutverdienende, das ist, glaube ich, bei 30.000 Euro oder was los, keine Ahnung, gibt es da nochmal 2% obendrauf. Also der Höchststeuersatz ist 15. So, wenn du selbstständig bist, kleine Firma hast, dann kannst du noch vereinfachtes System haben, dass du nicht die ganzen komplizierten Abrechnungen machen musst wie Großkonzerne. Und nach dem vereinfachten System kannst du dir überlegen, ob du an Steuern 6% vom Umsatz, also von allen Einnahmen pauschal 6% zahlen willst, oder eben ob du eine kleine Firma hast, die große Kosten hat, dann kannst du auch eben Gewinn, also die Kosten rausrechnen, dann zahlst du auf den Gewinn 15%. Mhm. So, also das heißt, das sind die Steuern. Steuern sind etwas niedriger als bei euch.
Heißt mehr Netto vom Brutto.
Jo.
Und viel, viel mehr Netto vom Brutto.
Ja, in Russland weiß auch kaum einer sein Bruttogehalt, weil in Russland werden nur Nettogehälter verhandelt. Mhm. Also wenn die Russen von Gehältern reden, ist aber Netto. Sozialabgaben weiß auch keiner, die zahlt, führt der Arbeitgeber ab, da hast du gar nichts mit zu tun. Tauchen wir auf Lohnzettel auf, der Arbeitgeber muss die zahlen. Also von daher reden die Russen über Nettogehälter. Wie gesagt, wenn du da selbstständig bist, oder du kannst ja dann auch, wenn du eine Wohnung kaufst, dann kannst du ja von dir 13% noch, normalerweise macht ja keiner eine Steuererklärung, zahlt 13% und gut ist. Aber wenn du eine Wohnung hast, auf Hypothek und so, ne, dann kriegst du noch Förderung, dann kannst du noch so eine Steuererklärung machen, dann kriegst du von den 13% noch was wieder. So, aber sonst ist es eigentlich simpel.
Können wir eigentlich abhaken, den Punkt, oder?
Ja, ich habe es nur aufgeschrieben, weil was muss man einfach sagen, das ist eben anders als in Deutschland. Das sind ganz andere Steuersätze, die sind viel niedriger.
Gibt es da überhaupt Steuerberater? Gibt es da Leute, die den Leuten helfen trotzdem? Weil wenn so,
ja, natürlich. Also ich habe zum Beispiel, ich müsste jetzt auch meine Steuer machen, ich habe keine Lust zu. Da müsste ich ja irgendwie dann von der Bank das zusammenziehen, dass ich, und dann von einem das andere, wahrscheinlich das drei Knopf drücke. Wie man das macht, außer Bank-App das Ganze in die Steuer-App zu laden, ist keine Ahnung. Ich zahle da einer Frau 100 Euro im Quartal. Da macht sie mir meine Quartalsabrechnung für meine Personengesellschaft fertig. Zahle ich 100 Euro. Einmal am Quartal schicke ich ihr meine Kontoauszüge vom Geschäftskonto und dann schickt sie mir zurück den Überweisungsträger, wo ich meine Steuern hinzahlen kann.
That's it. Und für dich ist das viel einfacher, wie dich mit dem Scheiß zu beschäftigen.
Ich muss mich dann, das ist wahrscheinlich furchtbar simpel, weil es vereinfacht das Ding. Ich habe wirklich, ich zahle Steuern vom Brutto, also von meinem Einkommen. Wahrscheinlich könnte ich es selber machen, aber ich habe keine Lust dazu. Mhm. Also das, klar, das heißen die Steuerberater, in der Regel nennen die sich Buchhalter. Für Privatpersonen brauchst du es nicht. Das ist aber, wenn du eine kleine Firma hast, dann holst du einen, der macht die Krempel im Finanzamt, das ist gut. So, und die hat, ne, so eine Frau, die hat dann eben, weiß ich was, die hat dann 100 solche kleine Unternehmen. Kriegt von jedem Quartal einen Hunderter. Dann hat sie auch, weiß ich, ihr Geld.
Kommen wir zu den Dingen, wo es wehtut. Im wahrsten Sinne Wurzelspitzenresektion, Zahnarzt, Mandelentzündung, Blinddarm, Herzklappen-OP, Gesundheitssystem. Wie weit ist Russland da? Also zum einen, wie ist die Versorgung in Sachen Versicherung? Gibt es da eine allgemeine Krankenversicherung? Oder muss da jeder gucken, dass er halt sich zusätzlich noch ein bisschen absichert?
Also es gibt eine Krankenversicherung, die ist für alle kostenlos. Jeder, der in Russland wohnt, mit Aufenthaltsgenehmigung, egal Russe, nicht Russe, der ist kostenlos krankversichert. So, also das gesamte, der ganze Grundbedarf ist da. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei euch mit den Krankenkassen. Du stehst eben irgendwo, sitzt da im Krankenhaus, ist mal 3 Stunden in der Schlange, bis du drankommst. Aber das ist alles da. So, und dann kannst du aber auch sagen, es gibt viele Privatkliniken, dann sagst du, ich will das nicht. Und ich war jetzt beim Augenarzt. Ich wusste, ich hätte irgendwann eine Entzündung. Bin ich zum Augenarzt gegangen, habe ich gesagt, wollte ich nicht Schlange stehen, bin ich in die Privatklinik gelaufen. Und da habe ich dann bezahlt 40 Euro. Keine Ahnung. So, haben mich untersucht, alles geguckt, Tropfen verschrieben, fertig. Ich hätte auch umsonst ins Krankenhaus gehen können. Hätte ich in 3 Stunden gesessen, bin ich drankommen. Also es funktioniert eigentlich alles, das funktioniert alles sehr gut. Eine Bekannte hat Leukämie. Die haben sie komplett behandelt, geheilt.
Die gesamte Chemo, die gesamte Therapie, alles von A bis Z.
Ja. Die hatte Glück, die fanden relativ schnell einen Spender. Die haben 3 Monate gewartet, dann hatte sie einen Brückenmarkspender. Und dann ging es ins Krankenhaus mit Chemo und dann 6 Wochen Isolierstation. Dann kam sie raus, gut, und jetzt hat sie ein komplett neues Immunsystem und fängt wieder vorne an, wie kleine Kinder mit Kinderkrankheiten und so. Gut, es ist so, aber dann so, leben wir weiter.
Wow.
Also es funktioniert ja alles. Also Und das ist in Russland auch alles wieder zentraler geregelt. Also Petersburg hat für viele Krebsarten hier Spezialklinik. Also gerade diese ganzen Leukämie-Patienten, die kommen würden ganz Russland eingeflogen.
Wo
Ja, das
sie
ist dann nicht so, dass das jede Stadt, und da haben sie dann eben so das zentralisiert, und bei ihr auf dem Zimmer waren irgendwelche Frauen aus Sibirien auch noch, und die haben dann da eben zusammen den Kram durchgemacht.
Wo siehst du selber aus deiner Erfahrung noch Verbesserungsbedarf? Wo gibt es da noch was, wo du sagst, da könnte man noch ein bisschen organisieren?
Ja, da könnte man sicher noch eines machen. Also es ist, in Russland ist es zum Beispiel so, auch teure Medikamente kriegst du am Ende. Aber es gibt eben Medikamente, die dann eigentlich formell verlangt. Ich habe eine andere Bekannte, ganz seltene Autoimmunkrankheit. So, kriegt die Diagnose, haben sie gesagt, okay, viel Spaß, im Jahr sind sie tot. Schönen Tag noch. Gibt zwar Medikamente, aber kostet 10.000 Euro pro Monat, vergiss es. So, 3 Tage später hat dann gibt es hier irgendwelche Stiftungen, auch wieder vom Staat hin, keine Ahnung, hat eine Stiftung angerufen, guten Tag. Ja, Sie haben die und die Krankheit, bitte kommen Sie zu uns ins Büro. Da wurde sie nochmal untersucht, und dann hat diese Stiftung jetzt 15 Jahre inzwischen zahlt sie diese Medikamente. Also es ist irgendwie, das könnte man einfacher regeln. Aber es funktioniert. Es funktioniert, die Sachen laufen. So.
Du hast vorhin mal was angesprochen in Sachen behindertengerechtes Leben. Das habe ich vor ein paar Jahren auch schon mal gehört von dir, dass da in Bezug auf Behindertenrollstühle oder nicht Rollstühle, Aufzüge und insgesamt halt Barrierefreiheit, dass das da noch nicht so ist. Kannst du dir erklären, woran das liegt? Weil ich meine, der Anteil der behinderten Menschen wird auch in Russland nicht anders sein wie in anderen Ländern. Die sind ja trotzdem Teil der Gesellschaft.
Ja gut, das ist so. Das war ja auch Deutschland war nicht immer so. Erinnere dich mal an unsere Kinder, da haben wir auch nicht so Barrierefreiheit. Dass so Busse, die sich dann irgendwie absenken auf den Bordstein kannst, das ist ja auch alles relativ neu. So, und in Russland ist es so, die haben generell, also zum Beispiel sehr hohe Bordsteine gebaut. Du hast in Russland generell unglaublich hohe Bordsteine. Wir haben schon also Höhe einer kräftigen Treppenstufe. Das ist dann schwierig. Und da kannst du die ganzen Straßen dann, also alle Bordsteine neu runterreißen. Also, es wird viel gemacht. Es wird überall angebohrt. Das ist jetzt so Geschäfte und Banken, die bauen dann immer so Rampen an, wo man Rollstuhl hochfährt. Es gibt eine Klingel, da kann ein Mitarbeiter rauskommen. Die tun ja was. Aber ein komplettes Land, das darauf so gar nicht vorbereitet war, warum auch immer, in der Sowjetzeit, das umzubauen ist natürlich schwierig. Die machen viel, auch die modernen Busse sind heute behindertenfreundlicher. Aber dann hast du wieder das Problem mit den Bordsteinen. Wie kommst du darüber? Also,
Wobei das
ist
auch
schon.
bei uns teilweise Dinge gibt. Kurzes Beispiel: Einer unserer Gäste vom Sommerfest, super Typ, von Geburt an mit großen Herausforderungen, kam da im Rolli an, ohne Begleiter. Und ich habe seinen extremen Spasmus gesehen, dass der das alleine geschafft hat. Wow, Respekt, Gruß an Vitali. Und der wollte wegfahren am Abend mit der Bahn in Brauns-Bedra. Und er hat einen Zug gebucht gehabt, aber irgendwie haben die keine Rampe drin gehabt in dem Zug. Und anstatt dass der Schaffner ins Abteil reingeht und sagt, Leute, Notfall, ich brauche 5 Männer, die den Rollstuhl hier reintragen, jetzt, dass dann 5 Leute aufstehen, nee, die haben den am Bahnsteig nachts um 12 mitten in der
Lassen.
Pampa stehen lassen und sind weitergefahren, weil er keine Dings gehabt hat. Und ich bin mir sicher, der Schaffner hätte es nicht mal machen dürfen. Weißt du, wegen Verletzungsgefahr, und du kannst ja keinen Passagier dazu animieren, das zu machen. Und ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Das wäre mir im Leben nie eingefallen. Ich wäre über jede Dienstvorschrift weggeschrieben. Habe gesagt, dich lasse ich jetzt hier alleine nicht stehen. Der musste dann in der Nacht in die Stadt rein und sich selber ein Hotel suchen. Das hat alles geklappt und der ist da irgendwie cool. Aber da war ich, das hat mich so gestunken. Da hat mich so geschämt für diese Paragraphenreiter, die sich nicht trauen, da einmal als Mensch sozusagen jetzt zu handeln. Ich entscheide jetzt, dass der mitfährt. Und ich lade den auch wieder aus in seinem an dem an wo er hin muss oder so.
Da wird eigentlich in Russland sind die hilfsbereiter. Also ich meine, es wird auch in Russland Beispiele geben, wo sowas dann nicht klappt. Aber wenn ich im Alltag sehe, was ich, also gerade auch mit Kinderwagen, im Bus, also wenn da eine Frau mit Kinderwagen ist, da kommt immer sofort einer und hilft und tragen. Kommen sofort Leute und tragen den Kinderwagen im Bus rein. Das ist überhaupt keine Frage.
Das nennt sich High Trust Society.
Ja
Eine
gut, wie.
Gesellschaft, die auf Vertrauen, auf gegenseitigen Respekt aufbaut, ja. Wie zum Beispiel diese Hofläden, die es da gibt, wo die Ware unverschlossen irgendwo rumsteht und du kannst das Geld in so eine Büchse reinschmeißen. Das funktioniert auch nur, wenn man eine Solidargemeinschaft hat, letztendlich.
Ja, gut, also wie gesagt, also ich möchte trotzdem hier nicht behindern. Ich habe auch einen Bekannten, der im Rollstuhl ist, und der hat sich durchgekämpft, der fährt auch Auto. Also das heißt, er hat das irgendwie hingekriegt, kommt dann hüpft ins Auto, er kann auch so mit ein bisschen Hilfe noch gerade noch so humpeln, aber ist nicht schön. Also behindert sein ist nicht schön. generell nicht und in Russland möchte ich es auch nicht. Also auch gerade die alten Häuser, wenn du jetzt alte Häuser hast, dann hast du eine Regel, du kommst rein, dann hast du erstmal eine Treppe, bevor du zum Fahrstuhl kommst.
Ja, okay. Dann ist schon vorbei, ja, dann.
Dann ist schon vorbei. Also jetzt die neuen, wenn sie die Neubauten sind natürlich anders, ne? Da ist dann, da kommt man auch rein und da ist dann ebenerdig, aber wenn du jetzt ein Haus, älteres Haus hast, Pustekuchen. Erstmal Treppe zum Lift. So, viel Spaß weiterhin. Also das ist einfach blöd. Das sind solche Kleinigkeiten. Das kannst du ja nicht ändern. Du kannst ja nicht alle Häuser abreißen. Das sind Sachen, die sind so. So.
Haben wir darüber gesprochen, ist verstanden.
Ja, also es ist immer schwierig, mich zu fragen, was mir in Russland nicht gefällt. Und mir gefällt eigentlich fast alles. Also Migrationsamt ist nicht schön, das ist ein bisschen chaotisch. Dafür funktioniert die restliche Verwaltung gleich viel besser als in Deutschland. Es gibt so Kleinigkeiten, aber es ist auch, hat mir jetzt gerade einer erzählt, der kam aus Berlin, der sagt, Berlin ist dunkel. Wir haben ja kein Geld mehr für die Straßenbeleuchtung. Wenn du in Russland kommst, sind die Straßen, die ganzen Städte sind nachts taghell, alles beleuchtet. Also es sind so die Kleinigkeiten.
Sieht einfach, man den Müll nicht, wenn es nicht so hell ist.
Ja, das können wir machen, hier ist kein Müll.
Das ist wie Halle 1978 in manchen Städten. Das sieht so, geh mal nach Leipzig Südstadt. Da ist die gesamte Südstadt ist voller Graffiti. Das ist, also die Gebäude sind jetzt nicht alle verwahrlost, sondern alles ist voll und die haben jetzt angefangen, im ersten Stock schon Graffiti zu sprühen. Und jetzt spreche ich nicht von irgendwelchen schönen, weißt du, tolle, geile Graffitis, wie sie auf den amerikanischen Zügen drauf sind, so New York oder so, sondern wirklich hässliche Tags, irgendwie alles zugeschmiert und dann auch schon mit Leitern offensichtlich oben angebracht. Alle Straßenschilder, so gut wie alle Straßenschilder als Zeichen des repressiven Staates werden mit Aufkleber, mit irgendwelchen Fuck-Nazis Aufkleber verklebt und so weiter. Das sieht's aus. Das ist das und ich, aber es ist der Lebensstil von vielen Leuten. Also ich muss das respektieren. Ich kann das nur analysieren, ich kann das nur wahrnehmen und sehen, wie sich da Teile des Landes verändern. Das war jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Ich weiß, das ist eine linke Hochburg, aber insgesamt, sorry, ich komme wieder ins Monologisieren hier. Wir wollen ja eigentlich über Russland reden, aber mir fällt ja der Vergleich so auf, weißt du, so, weil wir gesagt haben, wie verändern sich die beiden Länder im Vergleich im Laufe der letzten Dekaden, ja? Also du sagst, es gibt einiges, was man noch verbessern könnte, aber generell ist das Leben in Russland natürlich schon auch lebenswert. Wie ist es denn, wenn man Kinder hat? Wenn man jetzt da mit Kindern kommt, schulpflichtige Kinder, oder eben plant, eine Familie zu gründen in Russland, was ist es da? Werden da einem Hürden in den Weg gelegt oder ist das eher, wird das gewünscht?
Aber ich schicke dir mal gerade einen Link rüber. Ich war mal zum Graffiti, wenn du gerade redest, habe ich einen Link rausgesucht. Ich habe mal, da musst du jetzt nicht so auf den Text gucken, weil das ist einer von den Hackern betroffener Artikel, aber guck dir die Bilder da drin an.
Ja, warte, lass mich das mal kurz einblenden. Okay, danke für den Link hier. Also, was steht hier? Graffiti-Kunst in Russland. Der ist vom September 19. Oh, auch schon ein paar Tage jetzt.
Ja, der ist uralt. Also, ich habe damals einfach mal, da haben wir das Thema schon mal gehabt. In Russland gibt es sehr wenig Graffiti. Also, sehr wenig. Meistens siehst du so vom Zug irgendwo. Nicht? Wenn du mit dem Zug fährst, dann siehst du manchmal Graffiti irgendwo. Aber normalerweise ist Graffiti in Russland sehr organisiert. Das heißt, wenn du jetzt die Bilder siehst da und die da in dem Artikel sind, das ist alles aus Petersburg, wo ich wohne. Da hat die Stadt irgendwann mal einfach gesagt, wir haben hier Flächen. Die sind jetzt nicht so hübsch.
Macht mal was.
Und dann haben sie Graffiti-Künstler gesagt, mach was.
Okay, wir sehen hier Jack Nicholson, Albert Einstein und das da ist der, wer kommt nach Einstein?
Das ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Politiker. Mr. Bean, ein Zahnarzt. Oh, das sieht cool aus. Das sieht ja eher aus wie von den Beatles, Sergeant Pepper oder sowas. Yellow Submarine. Okay, ja, also baulich, ja, eher Kunst, ja, so.
Eher Kunst und Dekoration als, ne, als eben wilde Sau. Und das ist, so ist das dann hier mit Graffiti. Also gibt's, du siehst in einem Alltag eigentlich fast nie Graffiti irgendwo, es sei denn eben sowas. So.
Ja, wer will das schon? Wer will das, dass das hässlich wird? Das ist ja eigentlich das ist ein Widerspruch in sich, ja. Aber es gibt halt Leute, die sind so irgendwie mit dem Staat, so nach dem Motto, ihr eigenes Denken muss auf die anderen übertragen werden. Weißt du, was ein Phänomen ist? Das musst du dir erzählen. Bayern München kennst du. Schon mal gehört. ist so ein Kegelclub, ne? So, ja,
Ah, ich dachte, ich bin hier stehen.
größter
Okay, egal.
Fußballverein hier, erfolgreich. Und irgendwie gibt es da bei diesen Fans so eine Art, diesen Fankult weiter zu zelebrieren. Die Autobahnbrücken um das Stadion herum in München sind alle mit Graffiti besprüht, FC Bayern, FC Ultra, Südkurve Ultra, was weiß ich. Mittlerweile auf der A8, also ungefähr 40, 50 Kilometer, bevor man München erreicht, haben die jetzt die Autobahnbrücken, ganz normale Autobahnbrücken, das Geländer, was da oben ist, in weiß-rot, 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 hässlich angeschmiert, und zwar hässlich. Also nicht jetzt schön, sondern wirklich in der Nacht- und Nebelaktion die Autobahnbrücken zugekleistert, und je näher man kommt, steht da auch noch irgendwie FC Ultra oder was weiß ich. Das sieht zum Kotzen aus. Das ist wirklich hässlich. Das verschandelt das Landbild. Das ist eigentlich normalerweise eine normale, scheiß normale Autobahnbrücke, Verkehrsstraße halt darüber. Und das wird jetzt verschandelt, und das nimmt immer mehr Ausmaße an. Ich beobachte das auf allen Zufahrtsautobahnen zu München hin, und nicht nur in München, sondern eben auch bei anderen Fußballclubs, dass also deren eigene Lebensphilosophie sozusagen in den öffentlichen Raum hineintritt und alle anderen das teilen müssen. So nach dem Motto, du musst jetzt erfahren, dass ich der größte Fan vom FC Bayern bin, sozusagen. Das gab es früher nicht irgendwo. Kannst du es nachvollziehen? Gibt es so Fankult in Russland?
Ja, aber wenn die einfach in die Brücken zu überspringen, werden die eingesperrt.
Ja, du bist ja keiner. Das ist in der Nacht. Du kannst ja nicht alle Brücken beobachten und bewachen. Das geht ja
Ja,
nicht.
gut, klar. Aber das, nee. Natürlich gibt es in Russland, es gibt in Russland Fußballfans, auch wie in Deutschland, genauso Hardcore und nicht Hardcore. Das gibt es in Russland auch alles. Also ich meine, in Russland ist Fußball auch, ne, Sport Nummer eins. Und die Russen sind immer sehr traurig, dass ihre Mannschaft das nicht so gut hinkriegt international. Aber die Deutschen sind ja inzwischen auch nicht mehr so gut.
Du, ich habe überhaupt kein Problem mit Fankult, mit Fantum. Von mir aus können die Ultras Bengalos abfackeln in ihrem Tempel da drin, wie sie wollen, ist mir scheißegal. Ich will nur nicht, dass ich hässliche Graffitis oder hässliche Farbfetzen sehen muss, nur weil die denken, die müssen das jetzt mir draufbringen. Ich will ja meine Bilder auch nicht bei denen im Wohnzimmer aufhängen. Das würden die auch nicht wollen, weißt du?
Das ist es gibt ja auch andere, die müssen unbedingt einmal im Jahr durch die Stadt rennen und allen sagen, welche Art von Sex sie haben und das Ganze irgendwie Pride Parade nennen oder
Und
so.
das ganze Geläut raushängen lassen, ne? So,
Also das
ja.
ist ja ist bei euch anscheinend irgendwie toll. Finden die Hosen nicht so gut. Das ist,
Ganz ehrlich, ich bin da eher konservativ, ja. Und wenn ich
ja.
dann Städte sehe in Polen oder in Kroatien oder sonst irgendwas, wo es eher so ist, wie wir das gewohnt waren, dann muss ich sagen, bitte mehr Konservativität, ja. Und Konservativismus, wie heißt das richtig?
Konservatismus, oder?
Ja, jetzt stehen wir hier, gell?
Gut, also
Konservatives Denken, ja.
normales Leben.
Man reiche uns den richtigen Griff nach, ja.
Also ich meine, was ist denn bitte daran konservativ, wenn ich sage, ich will nicht, dass sie alles beschmiert?
Ja,
Das
lass
ist
es
ja,
doch hübsch,
ich
ja.
bin eigentlich nur, gegen Sachbeschädigung. Ist das jetzt schon irgendwie reaktionär oder was? Also komm, müssen wir nicht drüber reden. Das sind so Probleme, die wir hier in Russland nicht haben. So, die haben wir nicht. Das ist nicht.
Kommen wir nochmal zu den Kindern. Wenn ich jetzt eine Familie gründen möchte in Russland, ist es dann eher so, dass man sagt, ah, bist du dir da sicher, Kinder,
Ich muss die
CO2,
Mutter
weißt
fühlen.
du, überleg mal in der heutigen Zeit und überhaupt und so, wo geht da die Reise hin?
Nee, Russland macht ganz viel Familienförderung. Das haben wir schon mal getrennt behandelt irgendwann.
Weil deine Putzfrau dich da drauf gebracht hat, gell?
Ja, weil die beim Amt arbeitet. Und die hat das mitgebracht, was die alles kriegen. Das ist unglaublich. Also sie kriegen, wenn das Kind geboren wird, dann gibt es Kapital. Also es ist nicht eine Barauszahlung, ein paar tausend Euro, so und so viel tausend Euro. Und die kannst du aber eben nur zweckgebunden fürs Kind benutzen. Kindersachen kaufen. Du kannst es als Eigenkapital für eine Immobilienfinanzierung nehmen, damit das Kind in einer eigenen Wohnung wohnt. Und so weiter. Und dann gibt es eben ganz, ganz, ganz viele Zuschüsse. Es gibt irgendwie Kindergeld nach Alter, unterschiedliche Summen. Es gibt Zuschüsse zu diesem und zu jenem, zu Ferienlagern im Sommer und ach, was nicht alles. Also es ist unglaublich, was die kriegen. Und das hat mir damals, sie hat das so schön gesagt, hat sie gesagt, hast du nie gesehen auf den Spielplätzen, dass die alle Mütter mit ihren kleinen Kindern sind schick geklaut und haben die schicksten, modernsten Kinderwagen. Ja, stimmt. Die kaufen sie alles neu. Das fällt ja tatsächlich auf, wenn du so ein Kind auf den Spielplatz gehst, das sind alles, ne, so die ganz schicken, modernen Kinderwagen und die Mütter sind entspannt. Also es ist schon bemerkbar.
Wie ist denn die Reproduktionsrate in Russland?
Immer noch zu niedrig ist, ich weiß nicht, ein bisschen besser als in Deutschland, aber noch nicht so, wie sie sein sollte.
Was müsste sie haben, damit es
etwas, etwas über zwei, ne?
2,2 müssten quasi, also ein Paar müsste quasi 2,2 Kinder haben, damit es stabil bleibt oder so, ja?
Irgendwie so ist die Rechnung. Das ist Russland noch weit weg. Ist auch bei 1, irgendwas. Müsste ich jetzt mal sehen. Nichtsdestotrotz, aber es wird einfach, es ist generell, ich meine, auch die Russen sind ja heute moderne Menschen, die Karriere machen wollen und dies und das, und dann denkt man nicht so schnell an Kinder und dann fangen sie auch später an, Kinder zu kriegen und dann geht's schon nicht mehr und weiß ich was. Aber also das sind so Kleinigkeiten, was ich, auf jedem Flugplatz ist ein Kinderspielplatz. Da gibt es eine Fläche, die nicht vermietet wird, wo der Flugplatz Geld verdient mit dem Kaffee oder im Laden, sondern Kinderspielplatz.
Mhm.
So, das ist also diese Kinderfreundlichkeit. Die ist einfach völlig anders als jetzt im Westen generell. Es wird einfach viel dafür getan, dass man mit Kindern, also es gibt auch genug Kindergartenplätze etc. Es wird viel getan, dass das geht. Auch gerade so eben an kleinen Kram, wie eben Kinderspielplätze überall, wie auch auf Flugplatz, viele Restaurants haben Kinderräume. Jedes Einkaufszentrum hat irgendein Kinderspiel, wo du ein Kind abgeben kannst, wenn du shoppen gehst und dann passt einer auf. Also da wird in Russland sehr viel gemacht. Aber das erklärte Ziel von 2,2 oder mehr Kindern pro Familie, da sind sie auch noch weit weg. Das haben sie auch noch nicht geschafft. Also, aber es ist also wirklich irre, was da gemacht wird. Das werde ich demnächst auch mal, eine Bekannte von mir ist schwanger mit dem dritten Kind. Da werde ich dann, wenn das dann, mal sehen, was die da alles kriegt, dann mache ich dann immer noch mal einen Artikel drüber. Die sind gerade so am Eruieren, was da alles kommt. Also das ist schon nicht verkehrt.
Ich habe jetzt noch einen Punkt auf der Liste stehen, da hast du Alltag geschrieben. Was meinst du damit? Also,
das war so eigentlich alles, was man so an was da noch an Fragen über sein könnte, ne, über das alltägliche Leben.
Was macht man, wenn man als Deutscher nach Russland kommt und das ist natürlich eine blöde Frage eigentlich. Das ist ja auch eine Typsache, ja, was du Bock hast. Der eine geht ins Museum, der andere ins Theater, der andere in den Club und
da und eine Bier trinken und der andere nicht und der Billard oder Karting oder ja, ist eigentlich, wie gesagt, Alltagsleben, im Grunde haben wir schon zu viel gesprochen, ist eigentlich normal, also man macht eben, was man lustig ist. Angebote gibt's ja genug.
Du hast auch eine rhetorische Frage. Du hast deinen Schritt nie bereut, ne? Ich meine, abgesehen von der politischen Situation, dass du damals schon irgendwie den richtigen Riecher hattest.
Damals war es noch beruflich und privat. Es hat nichts mit Politik zu tun.
Aber du bist richtig angekommen, auch in der Gesellschaft, in der russischen Gesellschaft und so.
Ich will ja auch nicht weg.
Ja.
Also es ist definitiv meine neue Heimat. Weil ich meine, das Deutschland, aus dem ich weggegangen bin, gibt es nicht mehr.
Gibt's nicht mehr.
Dr. Specht 98, über politische Korrektheit.
Mhm.
So, das ist das Deutschland, das ich noch kenne. Aus dem bin ich mal weg. So, das ist weg, das ist vorbei. Und auch denn, wenn ich jetzt so höre, was da, ich hatte das mit Dominik mal, da war der ein Foto online gestellt in seinem Kanal, nach dem Motto, er hat sich fotografiert lassen im schicken Café, Selfie, und dann an seine Community geschrieben, wo bin ich, ratet mal. Und das war mir völlig klar, dass der in Berlin ist, weil du konntest sehen, auf dem Selfie hinter ihm, der auf der Straße lag, ne, so großes Fenster, er saß vor dem Fenster, Foto, und auf der Straße lag der Dreck, in Berlin, nicht Moskau.
Wir haben ja einen Kollegen aus Berlin und ich habe den besucht und er hat mir da Folgendes erklärt. Es gibt ein Müllproblem in Berlin, weil viele halt einfach wild entsorgen und die Stadt hat festgestellt, wenn sie einen Müllberg eine gewisse Zeit liegen lassen, ist die Tendenz, dass andere Leute zu dem Müllberg dazuschmeißen, größer, wie wenn sie das jedes Mal wegmachen und dann überall so Müllberge entstehen. Das heißt, sie lassen absichtlich so einen relativ großen Haufen wachsen und räumen es dann in einer konzentrierten Aktion weg. Das ist billiger, wie überall den ganzen Scheiß wegzumachen. Ja, also es ist tatsächlich so. Und das war wirklich ein Berg, 4x5 Meter, 3 Meter hoch. Ein riesen...
Nee, ich hätte nur geredet von so anderen Papierschnipseln oder was.
Also normale Dreck, ja.
Ja, den du in Russland schon nicht hast.
Ja, okay. Oder Tokio. Ne?
Ja, oder Singapur. Oder Minsk. Wenn die Schweizer kommen nach Russland und sagen, Mann, ist das sauber hier. Und die Russen fahren nach Weißrussland und sagen, Mann, ist das sauber hier. Das gibt auch immer noch eine Steigerung.
Tatsächlich. Ja,
Weißrussland, Minsk ist wie geleckt. Da kannst du vom Fußboden essen.
Warum?
Weiß ich nicht. Lukaschenko.
Ja, das wäre jetzt nämlich der Gedanke, der sich da so ein bisschen aufdrängt, weil Papa Schlumpf das gesagt hat seit 26 Jahren
Ja,
oder
weil Papa Schlumpf das eben so war, so will. Papa Putin ja auch. Putin hat mehr Land und länger gebraucht, aber.
jetzt Moment. Die Japaner schmeißen generell nichts weg, weil die das von Kindheit auf so gelernt bekommen, ja. Wir sind auch irgendwie so mal gewesen, dass wir jeden Joghurtbecherdeckel quasi spülen und recyceln und so weiter. Also ich habe ein Problem damit wegzuschmeißen, weil es meine Natur ist. Wären die Russen anders und die Weißrussen, wenn man es ihnen nicht oktroyieren würde, oder?
Ist ja auch immer, wo du hinkommst. Also es war früher ganz schlimm, also Sowjetzeiten noch, da haben die Leute ihren Scheiß überall hingeschmissen. Also gerade wenn du auf dem Land unterwegs warst, da haben die Leute Picknick gemacht und ihren Scheiß einfach im Wald liegen lassen.
Ja.
Jetzt hast du leider teilweise immer noch. Aber in den Städten ist es nicht mehr. Also es gibt auch in Russland das noch, ne, solche Sachen sind noch immer, da haben die teilweise noch nicht ganz begriffen, was man macht. Aber in den Städten hast du überall Mülleimer und du kannst es, also du musst auch nicht. Du findest eigentlich immer im Umkreis von 50 Metern Mülleimer. Also du hast gar keine Not, irgendwas auf die Straße zu
Okay, das
schmeißen.
ist ein Punkt, den wir noch nicht hatten. Umweltschutz, ja. Wir erinnern uns, als die deutsche Bundeswehr die NVA-Kasernen übernommen haben, hat man festgestellt, dass da jahrzehntelang der übelste Scheiß im Boden verklappt worden ist. Also die haben in Sachen Umweltbewusstsein, im Krieg spielt das keine Rolle, weißt du so. Und auch insgesamt ist da dieses, ja, was machen die U-Boote in Vladivostok oder sonst irgendwo da. Siehst du da eine Änderung, dass da
Ja,
jetzt.
schon. Also wie gesagt, ich sage, das ist der Unterschied, wie gesagt, Sowjetzeit, wo wie der DDR, da haben sie so alle gemacht, was sie wollten. Und da ist ein großes Unding. Wie gesagt, du siehst es an den Städten, also in den 90er Jahren die Städte ja auch dreckig. Heute sind die sauber. Du hast es auch nicht mehr so oft, dass da Leute ihren ganzen Scheiß im Wald liegen lassen. Leider hast du es immer noch, das gibt es immer noch, leider, aber viel weniger. Die Russen, ja, jetzt fangen die auch an, die Russen, die haben ja nationale Projekte. Es gibt ja Dinge, nationale Projekte, wo der Staat richtig Geld in die Hand nimmt, um da irgendwas umzusetzen. Und ein nationales Projekt ist, die wollten bis Ende der 20er, wollten sie zu den Weltmarktführern beim Recycling aufsteigen. So, die fangen jetzt an, nicht mit der affigen Mülltonne wie bei euch mit 80 Tonnen, aber sie fangen an damit. Ich weiß noch nicht, also die haben teilweise haben sie schon getrennte Tonnen, wo die Leute eben auch Plastik und so reinwerfen, das gibt's ja alle schon. Wie sie die Mülltrennung machen bei dem ganzen Hausmüll, weiß ich nicht, aber also da ist irgendwas am Laufen. Und man sieht es eben teilweise. Plötzlich hast du dann plötzlich Container stehen für was ich, für Glas, Plastik und so weiter. Das gab es ja früher alles nicht. Also da passiert was. Da passiert was. Die Russen wollen da vorankommen und die bauen ja auch dann die entsprechenden Recyclingwerke, weil sie eben begriffen haben, da kann man Geld mit verdienen, das sind Rohstoffe. Ja, das ist dann wieder das, da kann man dann das Business relativ gut gewinnen, indem man sagt, das sind Rohstoffe. So, macht Recycling. Und da gibt es dann staatliche Förderung und dann haben Firmen plötzlich Bock, damit Geld zu verdienen. Also ich weiß nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Also generell Umweltschutz, also auch weiß ich, gibt viele Sachen, die besser sind. Wer Moskau aus den 90ern und aus den Nullerjahren kennt, da konntest du teilweise nicht atmen, war ein entsetzlicher Smog. Ist alles weg. Haben sie hingekriegt. Obwohl da wahrscheinlich eher mehr als weniger Autos sind. Aber sie haben es hingekriegt, eben was ich. Die Busse sind jetzt alle Elektrobusse, alle Batteriebusse. Nicht wegen Klimawandel, sondern wegen Emissionen. Ja, die kriegen dann, der Strom wird dann außerhalb von Moskau irgendwo produziert, Atomkraftwerk, Wasserkraftwerk, was auch immer. Und der Bus fährt eben emissionsfrei in Moskau und lüftet besser.
Ich kann dir nur eins sagen, hier ist die Tendenz genau andersrum. Du kannst es sehen, je weiter sich die EU Richtung Osten ausbreitet, desto mehr Müll liegt in unseren Ländern drin. Es tut mir leid, wenn sich da Leute betroffen fühlen, ja, aber es ist tatsächlich so. Das ist wirklich, und ich mache den Menschen auch fast gar keinen Vorwurf, wenn sie es nie gelernt haben. Also, ich habe neulich wirklich Kühlschrank, Autobatterie, vier Felgen und halt noch Hausmüll irgendwo gesehen. Das war noch in der Nähe von München. Hier auf dem Land ist es weniger. Aber krass. Also da siehst du, dass da Leute einfach dann in den Waldweg reingefahren sind, einen Kilometer in der Nacht, schmeißen da den halben LKW raus und tschüss, so. Nach mir die Sintflut, ja. Not my job award, ja, so.
So einen Scheiß siehst du in Russland leider teilweise auch noch. Das ist ja sehr ärgerlich. Wobei es gibt auch inzwischen recht hohe Strafen. Also das muss man schon sehr heimlich machen. Ja, Umweltschutz generell. Also ja, also wie gesagt, in Russland ist es eben nicht dieser Klimawahn, sondern es ist Umwelt. Es geht konkret um ne, das, was ich Wasser sauber ist, Luft sauber ist, solche Sachen. Es geht um Wiederaufforsten. Solche Sachen. Also da machen sie, oder, ne, also gerade diese alten Industriestädte, die sowjetischen, wo da unglaublich alles verdreckt war, da Säuberungsmaßnahmen. Da machen sie viel. Also Umweltschutz im klassischen Sinne des Wortes Umweltschutz. Das machen die Russen viel. Da machen die Russen viel. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht die Klimawarngeschichte.
Überleg mal, wenn das ganze Geld, was in den Klimawahn hineinfließt, wenn man das in einen konkreten Umweltschutz packen würde, das Plastik, das im Meer drin rumschwimmt, wenn man das, ganz kurze Story noch, vor kurzem erst gesehen, irgendeine deutsche Stadt, ich weiß nicht mehr, ob es Wuppertal war oder irgendwo, die haben jetzt eine Biomülltonnen-Kontrolleinheit gegründet. Das heißt, da kommt so eine Mannschaft an von der Stadt, von der Stadtverwaltung, die packen dann die Biotonne auf so einen mobilen Tisch und dann stehen da die Leute mit ihren Artenschutzdingern, weil es fault ja alles, das ist ja Biotonne, wenn die da wochenlang rumsteht in der Sonne, das ist ja furchtbar. Und dann wird da mit so Hacken und Schaufeln wird da geguckt, hier falsch. Und dann gibt es da einen Mahnbescheid oder eine Strafe, wenn du falsch Zeug in die Biotonne geschmissen hast, was viele Leute machen. Aber dafür ist Geld da, weißt du, dafür ist Geld da. Da denkst du dir dann auch so, okay.
Das gab da mal von Otto Warkes, das Ding ist noch aus meiner Kindheit. Da gab da mal so ein, da fing das dann an mit der Mülltrennung. Und da haben die, hat Otto Warkes so ein Sketch gespielt. Ich meine, das war Otto Warkes. Wo sie also auch dann diskutierten, ob jetzt dies oder jenes schon Biomüll ist oder noch was anderes. Es ging um Teebeutel, genau. Was ist der Teebeutel?
Stimmt, das ist ja Bio innen drin, der Inhalt.
Papier.
Das Papier, der Strick.
Der Faden.
Der Faden, dann die Klammer, Metall.
Der Metallring. Metallring.
Und natürlich das Netz, wo es drin ist. Ne, so.
Ja, so. Und dann hat er so, die haben diskutiert, ist das Biotonne nicht? Und dann kam Otto dazu und sagt, ja, pass mal, das macht ihr euch viel zu einfach. Dies Ding ist bei Altfaden, Altpapier, Altnetz, hier ist Bio und da ist noch Metall. So, ja, man kann es übertreiben. Man kann es übertreiben. Aber gut, das ist, muss ich euch nicht erzählen, das wisst ihr in Deutschland besser als wir. Hier wünsche ich mir gerade bei Mülltrennung ein bisschen mehr, aber die sind ja dabei, das zu tun. Also von daher mal abwarten, was da passiert. Ja, auch sonst, also generell Öko, was ja bei euch gleich wieder diesen grünen Touch hat, die Russen machen ja ganz viel Ökoterrorismus, Tourismus. Also jetzt
Ökoterrorismus, wofür
du Tourismus. weil das ist ja auch wieder so eine Sache. Ne? Jetzt die Russen sind ja unglaublich reisefreudig. Das ist, wie die Deutschen mögen gerne reisen, die Russen auch. Die durften in der Sowjetunion nie reisen. Also für die fing das die Möglichkeit zu reisen richtig erst in den 90ern an. Da hatten sie kein Geld. Also ab den 2000er Jahren irgendwann war auch Geld da zum Reisen. Unglaublich, die Russen finden Reisen geil. Also ich habe so viele Freunde, wie gesagt, ganz normale Durchschnittsleute, die haben da 2-3 Mal im Jahr Urlaub gemacht. Die Russen reisen ist super, muss sein. Und dann ist Europa zu. Sanktionen. Jetzt hat der Staat Geld in die Hand genommen und fördert den Tourismus im Land. Und das ist immer in Sachen Umweltschutz, also immer Öko. Das heißt also viel mit Natur, aber dann auch wirklich alles, wird darauf geachtet, dass die Natur nicht schädigt. Und auf die Weise kommt man auch Geld rein für den Umweltschutz. In der Region. Und wie ich das jetzt sehe, jetzt ist der ganze Kram läuft jetzt seit 2020, dass man nicht reisen kann. Zuerst wegen Corona, dann wegen Sanktionen. Also seit 5 Jahren. Und die Russen sind umgestiegen. Inzwischen erzählen mir die Russen alle, die noch rumgeheult haben 2020, oh, mein Kroatienurlaub ist jetzt, vergiss es.
Jetzt nach Sochi, ab nach Sochi.
Und jetzt machen sie es, jetzt fahren sie ans Schwarze Meer. Abchasien kennt keiner bei euch. Dann fahren sie plötzlich, lernen die russischen Städte kennen. Kasan, fahren die Natur, was ich, in Altaigebirge und so weiter. Also die Russen lernen ihr Land kennen und sind plötzlich ganz begeistert, wie toll das ist. Und man darf auch nicht vergessen, das war schon 2019 habe ich darüber berichtet, Booking.com unter den Top 10 Städten mit den besten Wertungen von Booking.com, also Hotels, so, waren 5 russische Städte. In der weltweiten Top 10 von Booking.com bei den Reaktionen, also ne, den Sternchen, die User vergeben haben, 5 russische Städte da drin.
Oh, das war jetzt noch ein guter Selling Point für Russland, ja.
Ja, nee, weil die Russen können Service. Die Russen sind beim Service sowas von verwöhnt. Darum sage ich, wenn dir das Internet kaputt ist, wenn da nicht innerhalb von einer Stunde einer da ist, dann wechsle ich den Anbieter. Ja, und das sind so Sachen, die Russen sind beim Service sehr, sehr verwöhnt. Das ist die sind sehr kritische Kunden und entsprechend ist der Service. So, und das merkt man dann, wenn die Booking.com-Leute plötzlich die Noten verteilen. Die Booking.com-Kunden. Also wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Da sind sie,
ich glaube, wir haben alles besprochen, was es gibt für dieses Thema. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir dann wieder die wichtigen Dinge besprechen können, wie zum Beispiel die Chefinnen von HateAid namens Annalena von Hodenberg. Und ich kannst du alles nicht ausdenken, wirklich so. Diese ganzen Politverwerfungen, hast du ja mitgekriegt, ne? Die USA haben jetzt Einreiseverbot für die Chefinnen, die zwei supergrünen Josephine
Ganz genau.
Ballon und Annalena von Hodenberg. Ist kein Schreibfehler, es ist tatsächlich so.
Weißt du, hast du, das hat auch, habe ich schon den unter dem Tweet von Rubio oder wer das der geschrieben, seine Mitarbeiter oder wer,
Unfassbar, wirklich. Und jetzt
hat
wird
irgendein User auch geschrieben, auf Hodenberg auf Englisch übersetzt.
bitte nicht,
Testicle Hill oder so
bitte,
ähnlich
bitte
hieß die.
nicht, bitte nicht, lass uns das bitte
Testicle
nicht.
Hill. So, also auf jeden Fall.
Wir
Ganz
haben
kurz, sie hat
nächste
irgendwie.
Woche Nachholbedarf, ja, da müssen wir
Also
dann richtig.
nur um das kurz, wenn du das ansprichst, kurz kommentiert, die Georgier haben sich totgelacht, irgendein georgischer Minister hat schon gesagt, ja, guck mal, jetzt haben die Amerikaner euch sanktioniert. Ihr sanktioniert uns doch auch so gerne. Jetzt wisst ihr mal, wie das ist.
Ein Löffel von der eigenen Medizin, wie schmeckt die?
Ja, genau. Kann ich auch einen schönen Gruß rausschicken ins Land, ja. Ich weiß, wie das ist, sanktioniert zu sein. Das macht sehr viel Spaß. An dieser Stelle auch ein Gruß an Jacques Beau, die arme Sau sitzt leider in Belgien, der hat echt Pech. Ja, aber das ist das, was ich ja seit Mai, seit ich in Sanktionen unter Sanktionen gekommen bin, gesagt habe. Es wird auch andere treffen und die sitzen dann in Europa, die kommen nicht mehr raus.
Aber sie
Also
sagt, die Frau Testicle Hill sagt, im Kern geht es nicht um uns als Personen, sondern um die europäische Souveränität und unsere europäischen Werte. Steht da tatsächlich. Aha. Wir setzen uns dafür ein, dass die geltenden Gesetze im Internet umgesetzt werden und Menschen sich im Rahmen dieser Gesetze frei äußern können. Statement, ja? Wir
gibt
müssen fürs
Sinne.
nächste. Wir machen da nächste Woche weiter. Ich würde sagen, Thomas, wir verabschieden uns jetzt für das Jahr 2025 und wir sagen nicht, schlimmer kann es nicht werden, weil ich bin mir sicher, Jahr 26 hat für uns auch noch mal ziemlich viel Überraschungen parat. Jawohl, jetzt.
Jetzt habe ich ihn, jetzt kriege ich ihn nicht gerade hier. Meine Güte. Ja, nee, also du, das wird bestimmt spannend das nächste Jahr. Wie gesagt, wir hatten einmal unsere Wette, mit der wir falsch gelegen haben.
Und bitte das nächste Mal so ein Marineunterhemd mit so Streifen drauf, wie man es immer
Ah,
sieht
kein
auf
Thema,
den
kann ich besorgen.
Uniformen.
Das tragen
Dann
kannst du.
musst du hier uniformgerecht dasitzen als Obermaat oder was hast du denn für einen Dienstgrad bei der Navy?
Gar keinen.
Kannst
Bin
du
ja
vielleicht.
nicht, habe nicht gedient.
Ach so, ja.
Ich habe, wobei ich war mal auf einem russischen Schulschiff einen Tag als Kadett.
Wann, in welcher Zeit war das?
98.
Ah, okay.
Kieler Woche, da waren die Dinger da
Ja,
und ich kannte die
okay.
Besatzung. Das war so ein großes Segelschiff, so wie die Gorch Fock,
Ja,
ein Riesending.
okay.
Und ich kannte die Besatzung und dann saßen wir abends da zusammen. Ich sage, ich würde auch gerne mal oben so in die Ra klettern. Und sagte, pass mal auf, dein Trink heute Abend nicht so viel bei der Party. Wir haben morgen die Regatta raus mit Touristen, dann kommst du hoch, gebe ich dir eine Uniform.
Und wie hoch bist du geklettert?
Bis zur obersten Ra, da war so 50 Meter, ich weiß nicht wie. Und das alles ohne Seil, das war eine Aktion.
Eine Hand fürs Schiff, eine Hand fürs Leben, gell?
Ja, weil du kommst wirklich, also du bist nicht angeseilt. Das ganze Ding hoch und erst, und dann machst du noch einen großen, breiten Schritt und 50 Meter Höhe
Und
auf die
dann.
Ra, und erst wenn du auf der Ra bist, dann kannst du dich anseilen.
Alter.
Und dann, und das Fiese, das war nicht was Fiese, hoch geht alles noch.
Aber runter.
Runter war fies. Du gehst also dieses Seil runter und dann hast du den Mastkorb
Da
und dann
musst du.
musst du außen rum. Das heißt, du musst hier so blind mit dem Fuß die Schlaufen finden, um dann da den Mastkorb und dann, also das war, ja.
Jesus,
Da habe
Respekt,
ich, als ich
ja.
unten war, habe ich gesagt, was hättest du gemacht, wenn ich runtergefallen wäre? Er sagt, da hätte ich Ärger, hätte ich ein Problem gehabt, sagt
Müssen wir mal später vertiefen. Also, Thomas, für den Moment vielen Dank für die ganzen Eindrücke und Schilderungen. Ich glaube, da ist einiges dabei für diejenigen, die
Das war
halt.
ein ukrainisches Schiff. Das war
Schau,
ukrainisch.
ja, schau, wie sich die Zeiten
Damals hat
ändern, gell?
das keinen interessiert. Das war eine ukrainische Marine war das.
Die Zeiten
Damals war das
ändern
alles, waren
sich.
alles Russen. Das hat ja damals keinen interessiert.
Ja. Und wo sind wir heute?
Das ist heute, genau. Das ist 20 Jahre her. Das war alles noch, da hat keiner gefragt, keiner gefragt. War ukrainisch. Vielleicht fällt mir gar so ein. Egal, wurscht. Mach
Ich
Schluss.
wünsche dir einen guten Rutsch mit deiner Family und nach draußen sage ich auch alles Gute für den Rest des Jahres. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein bei Tacheles. Wir machen weiter, solange wir dürfen. Und dann sehen wir ja, wann, wie viele Sendungen wir da noch hinkriegen. Ne?
Aber wenn wir hier nicht mehr dürfen, machen wir woanders weiter.
So wird es ausschauen. Also, in diesem Sinne, frohes neues Jahr, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.